Tools, Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Aber wir können es trotzdem ganz entspannt machen, weil wo ich reinschneide, werdet ihr nicht erfahren. Also redet ruhig weiter übers Wasser.
Ja, das interessiert mich nämlich jetzt.
Also, Was hast du jetzt genommen für ein Wasser?
Ich habe jetzt die Sonnenquelle genommen. Gerade.
Und spürst du es?
Ich spüre gar nichts, aber ich bin gespannt, ich habe ja das Bezugssystem jetzt erst aufgemacht. Das heißt, wenn ich die anderen jetzt probiere, dann kann ich sagen, ob ich da mehr oder weniger...
Ich wollte auch gerade sagen, Bezugssystem.
Ob ich da mehr oder weniger spüre.
Wenn du nicht Tätowierer geworden wärst, wärst du Naturwissenschaftler geworden?
Ja, wahrscheinlich.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Und damit starten wir den Podcast. Herzlich willkommen, Dominik Schulte von den Halunken. Hallo.
Hallo.
Sehr gute Einleitung.
Das ist doch der Grund, warum ich eingeladen habe. Weil wir machen so einen richtigen Nerd-Fach.
Weil ihr heute eigentlich naturwissenschaftlich sprechen wollt.
Ja, ich nicht. Das ist ja nur Dominik.
Nein.
Okay.
Ja. Ich wusste naturwissenschaftlich jetzt diese Wasser testen.
Also ich hatte jetzt auf jeden Fall das Sonnenwasser.
Ey, das ist definitiv ein Unterschied. Ob das was jetzt besser oder schlechter ist, kann ich dir nicht sagen.
Also für alle zur Erklärung, die testen sich gerade durch die St. Leonards Wasser durch. Sonnenquelle. Lichtquelle mit 7 Frequenzen und Mondquelle, von der ich immer denke, dass man traurig wird, wenn man es trinkt.
Und von der Sonne logischerweise strahlst du und bist total optimistisch.
Das ist für ein Glow.
Ja.
Ich habe mal einmal so eine Doku gehört, das hat mich so gekriegt, dass ich dann irgendwie eine Woche lang war ich so ein bisschen wasseraddicted.
Ach so,
dann habe ich das alles geglaubt und alles.
Informationen
ja,
speichert.
Und dass das eigentlich sinnlos ist, überhaupt Sprudelwasser zu trinken, weil das kann gar nichts. Normales Wasser auch kann gar nichts. Irgendwas dreht sich noch links oder rechts. Und naja, ich will jetzt hier nicht so tief einsteigen, sonst denken die Leute, ich bin woanders verortet, als ich bin.
Und das ist jetzt schon schwer zu vergleichen, weil die haben unterschiedliche Temperaturen, aber...
Ha! Wissenschaftliche Herangehensweise.
Oh, stimmt.
Ja, aber guck mal,
du bist so einer, bist du.
Und das andere, das ist Raumtemperatur.
Voll.
Ich würde auch sagen, das nächste Mal machen wir auf jeden Fall die gleiche Temperatur, damit wir hier...
Ja, weil sonst ist es nicht eine valide.
Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
Aber ich hab schon einen Verdacht, dass die einfach unterschiedliche Nährstoffgehalte haben und deswegen anders schmecken. Und dass die da einfach anders Etikett draufdrucken, damit die Leute sich da besonders viel drauf einbilden. Aber
ich freue mich über die Herangehensweise auf jeden Fall schon mal.
Aber es ist schön Etikett.
Also was wir auf jeden Fall aber vor allen Dingen wissen wollen, für alle, die jetzt nicht nachgucken können, was Dominik unter Dom of Tattoo zu finden, tätowiert. Erzähl uns kurz, was du genau tätowierst, wie und was.
Also ohne
stilistisch.
Ohne so Fachworte zu benutzen.
Ohne?
Wir könnten jetzt neotraditionell sagen, aber wenn man das jetzt nicht... Also ich finde es spannender, das zu erklären, ohne...
Okay.
Also ich mag das auch nicht. Also einfach zu sagen, so ich mache Neo-Tradition. Also ich glaube, wenn man so von außen jetzt dem ein Etikett geben müsste, dann wäre das am ehesten Neo-Traditional.
Mhm.
Aber für mich ist es irgendwie so mittlerweile so ein Abbild von dem, was ich selber gut finde. Also so von meinem Geschmack, ne, den ich versuche halt irgendwie so zu treffen. Und der setzt sich nicht nur aus Neo-Traditional zusammen, sondern aus, also ich hatte, wo ich angefangen habe zu tätowieren, fand ich Neo-Traditional auf jeden Fall am coolsten. Mhm. Deswegen hat das auch meine Linie so am meisten geprägt in Bezug auf Tätowieren. Und dann hatte ich zwischendurch so einen Exkurs irgendwie, wo ich mal voll Bock auf Traditional Sachen hatte und habe das dann auch so bestimmt anderthalb, zwei Jahre deutlich mehr versucht, ausgehend von dem Punkt, ne, von dieser Neo-Traditional-Linie und diesen typischen Farben und ne, wie man das schattiert und so weiter, in Richtung Traditional zu gehen. Hab da aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie auch sehr monokulturell ist, ne? Insbesondere so durch die Motivwelt und wie das ne, stilistisch alles irgendwie ziemlich genau so und so sein muss, damit es halt Tradition ist. Also zu dem Zeitpunkt war das so, jetzt hat sich das ja auch, finde ich, sehr geöffnet. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war das schon so der Vibe, dass die meisten traditional Sachen in so eine Vintage-Richtung irgendwie gingen. Und da ist es ja so stilmittelmäßig ziemlich eingeschränkt.
Du meinst auch von der Motivwelt sozusagen?
Ja, auch, ja. Aber auch von der Technik, ne? So irgendwie. Also so alles hatte eine Linienstärke, so, ne? Wenn das jetzt so richtig traditional sein soll. Insbesondere im Bezug auf Neo-Traditional, wo ja ne, die Linienstärken dann stärker variieren. Und gerade wenn man so aus dem Neo-Traditional kommt und diese Linie irgendwie drin hat, ne, auch die Technik so drin hat und wenn man dann halt dabei bleibt, ne, mit einer Dreierlinie, also mit einer sehr dünnen Linie und mit einer etwas dickeren Linie zu arbeiten, dann ist es halt noch schwerer, nicht wieder in diese Optik zu verfallen.
Ja, ja.
Und ja, jedenfalls habe ich das dann eine Zeit lang so probiert. Es hat auch Spaß gemacht. Wurde mir nur noch schneller langweilig. Und weil ich immer die ganze Zeit schon Kunden irgendwie hatte, die ich dann auch aus der Anfangszeit, wo ich angefangen habe zu tätowieren, die von mir neo-traditional Sachen erwartet haben, habe ich dann trotzdem parallel neo-traditional Sachen gemacht, die dann aber so einen leichten traditional Touch bekommen haben, weil sich mein Geschmack dahingehend so ein bisschen verschoben hat. Und die Sachen, die dabei rumgekommen sind, die waren für mich zu dem Zeitpunkt eher so Kompromisse irgendwie. Weil ich zwar das gemacht habe, was die Kunden so haben wollen, aber trotzdem irgendwie das so mitgeschwungen hat, dass ich schon eigentlich mehr Bock auf traditional Sachen habe. Und dann hat sich daraus aber irgendwann, nachdem ich das so ein leichtes Desinteresse dann wieder für dieses pure traditional hatte, hat sich daraus eigentlich dann so die Essenz irgendwie gebildet, so von dem, wie ich meinen Stil halt auch gerne selber sehe. Ne? Dass es irgendwie so eine Mischung ist, ne? Dass so bestimmte technische Aspekte so sehr stark vom Traditional irgendwie kommen.
Welche zum Beispiel?
Ja, wollte ich auch.
Meine Schattierung. So. Also ich mag so dieses extrem weiche, glatt gebügelte Neo-Traditional-Ding optisch jetzt nicht so gerne. Ne? Dass so die Schatten so übelst langgezogen, ne? Das Schwarz halt so einmal, also die schwarzen Schatten so einmal voll in die Farbflächen reingehen und sowas, das mag ich nicht so gerne. Ich mochte das eigentlich immer ganz gerne bei diesen Vintage-Traditional-Sachen, wenn die Schatten so super hart und kurz sind und man dann da einfach so eine Farbe wieder dran setzt, ne? So hart und kurz und dann direkt der Freistand. Also ich mag das nicht so, wenn das so super glatt ist, ne? Und ja, und die Formsprache ist aber dann doch eigentlich bei mir ziemlich neo-traditional-mäßig so irgendwie geblieben, so, ne? Von den Designs her. Ja.
Was hast du da? Was siehst du da für Unterschiede zwischen der Formsprache oder dem Inhalt zwischen Traditional und Neo-Traditional? Also wo hältst du dich da auf von den Motiven?
Meinst du es von den Motiven?
Inhaltlich,
so
meinst
die,
du, ne?
Ja, inhaltlich, so diese Bandbreite, von wo bist du gekommen? Also was würdest du inhaltlich oder motivmäßig dem Neo-Traditional zuordnen und wo kippt das Interesse ins Traditionelle?
Also beim Traditional mag ich so diesen Ausdruck ziemlich gerne, dass es halt so sehr hart ist und sehr konsequent irgendwie. Ne? Beim Neo-Traditional fand ich, also ich habe damit am Anfang, weil der Zugang zum Tätowieren kam bei mir relativ plötzlich irgendwie. Also ich habe mich dafür einfach nicht für interessiert, bevor ich damit angefangen habe. Und als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, fand ich diese Optik vom Neo-Traditional cool, wenn die so in so Richtung so antike Statuen oder so geht. Ne? Das mag ich auch an Sebastian Sachen ganz gerne, ne? Dass die Sachen so sehr statisch und sehr zeitlos sind. Ne? Also der Ausdruck ist so sehr, sehr zeitlos. Und gleichzeitig war das für mich aber auch so ein bisschen so ein Ding, wohinter man dann so Unsicherheiten irgendwie verstecken konnte, hinter dieser technischen Vielfalt, ne? Viele Details, ne? So viele weiche Schatten, harte Schatten, viele Farben und so weiter. Da konnte man dann so ein bisschen hinter verstecken, dass man noch nicht so gut da drin ist, Dinge so elegant zu reduzieren. Und als ich dann irgendwann ein Gefühl dafür hatte, so zu wissen, okay, ne, so kann ich das auch elegant reduzieren, deswegen hatte ich dann diese Verschiebung in Richtung Traditional. Aber noch nicht so ein breites Verständnis, um jetzt zwischen diesen Kategorien irgendwie, also so zwischen Kategorien zu bilden. Deswegen hat sich das dahingehend dann verschoben. Aber erst, wo ich die Sicherheit hatte, so zu wissen, okay, ne, so die Farben, ne, als Tattoo funktionieren, die mag ich, ne, sehen auf dem Körper gut aus, so die und die Kontraste funktionieren ganz gut. Und dann habe ich versucht, mich immer weiter zu reduzieren und habe dann zwischenzeitlich halt irgendwie so ein bisschen gedacht, das wäre dann die logische Konsequenz, sich in den nächsten Stereotypen quasi zu verlieren, bis ich dann gemerkt habe, dass das vielleicht so der, ja.
Die Fusion
irgendwie, ja, oder genau dieses Abbilden vom eigenen Geschmack eigentlich am Ende das ist, ne, was man machen sollte, so als Künstler, ne, dass man, auch wenn man viele verschiedene Sachen gut findet, dass man genau diese Aspekte nimmt, die man gut findet und die dann so in einem vereint irgendwie, ne.
Ja. Hast du das Gefühl, dadurch nicht Teil einer Gruppe zu sein und draußen zu stehen? So geht es mir suggestiv jetzt erstmal.
Also wenn ich es so sehen wollen würde, würde ich es bestimmt so sehen, aber ich mache mir darüber keine Gedanken.
Ach so, du hast gar kein Bedürfnis in eine Gruppe.
Gar nicht. Es ist sogar fast so, dass ich das eher irgendwie so ablehne. Ich finde, wenn man sich mit so Gruppen, die ein Etikett tragen, identifizieren muss, irgendwie dann, weiß ich nicht, lehne ich irgendwie ab. Also ich finde so, jeder hat ja so seine persönliche Sicht irgendwie auf die Dinge, ne? Und seinen eigenen Geschmack irgendwie. Und der ist ja auch geprägt so durchs Leben und durch, ne, durch den eigenen Blick. Und deswegen hat, finde ich, oder sollte jeder so das Recht haben, sich selber auch in irgendeiner Form so repräsentieren zu können. So. ohne sich natürlich zu wichtig zu nehmen. Aber ich brauche das jetzt nicht, dass ich sagen muss, irgendwie, ich bin jetzt irgendwie einer von den Neo-Traditional-Tätowierern oder einer von den Traditional-Tätowierern. Mhm. Ja.
Also, wie machst du mit Hashtags? Hm? Nimmst du Hashtags?
Ich nehme einfach beide. Ich nehme beide, weil ich da auf den Betrachter eingehe, ne, weil der sucht es ja und der will es ja auch sehen.
Ja.
Und
sehr schlau.
Und ich denke mir, es gibt sowohl diejenigen, die das jetzt in die eine Richtung packen würden, als auch die, die das in die andere packen würden. Mhm. Weil meiner Erfahrung nach ist es so, dass so Leute, die aus dem Neo-Traditional kommen irgendwie oder auch so Kunden irgendwie, ne, die das gut finden, die jetzt gewöhnt sind, so diese extremen
Opulenten.
Genau, diese super weichen, opulenten Neo-Traditional Sachen zu sehen. Die sehen in meinen Sachen, also auch, weil die ja auch meistens relativ kompakt sind, ne, verhältnismäßig, sehen da eher so einen Traditional-Vibe irgendwie. Also ich stelle das auch fest, wenn ich mich mit Neo-Traditional-TätowiererInnen, ich versuche übrigens ein bisschen zu gendern, aber ich schaff's nicht immer.
Probier's, wie du es schaffst.
Ja, wenn ich mich mit denen austausche, dann werde ich oft irgendwie mehr in diese Traditional-Ecke irgendwie oder da gesehen. Mhm. So. Und wenn ich mich mit Traditional-Tätowierern auseinandersetze oder mich mit denen unterhalte, dann sind meine Sachen auf jeden Fall voll Neo-Traditional. Und bei den Kunden ist es halt so, die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Und deswegen nehme ich einfach die Hashtags, wie man es betrachten kann, irgendwie, oder wie man es etikettieren könnte und nicht so, wie ich es selber sehe.
Mhm. Ja. Siehst du, ich denke mal, ich muss mich entscheiden, aber macht ja bei einem Hashtag überhaupt keinen Sinn.
Macht
doch einfach alle.
Dann was machst du für welche rein? Blackwork
und realistisch, mache ich alle noch mit
rein. Na, realistisch vielleicht
Berlin-Tattoo.
So realistisch muss ich noch ein bisschen üben. Heute wäre ich richtig schnippisch.
Kannst du gerne.
Kannst du malen?
Kannst du richtig realistisch?
Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, zum Spaß.
Ja, aber ist das veröffentlicht?
Nee.
Und Farbrealismus oder Schwarz-Grau?
Schwarz-Grau, wobei Farbe habe ich schon mal sowas gemacht.
Also rein technisch müsste es ja möglich sein.
Also ich habe letztens so einen Darth Vader. Ah, ich habe mein Handy gerade nicht. Ich habe letztens so einen Darth Vader gemacht. Den könnte man sogar fast als Farbrealismus sehen.
Also die figürlichen Sachen, wo ein Gesicht drin ist, sind ja auch sehr nah dran, finde ich, beim Neo-Traditional an Realismus. Es muss schon stimmen, sozusagen, weniger als beim Traditional.
Ja, ich finde, so Neo-Traditional ist ein sehr breites Spektrum. Also deutlich enger als Traditional, so, ne?
Ich habe zumindest noch nie ein Ver.
Breiter,
so ein,
meine ich.
Ich habe noch nie so ein Weirdo Neo-Traditional gesehen, wo so Sachen nicht auch realistischerweise stimmen.
Ja, ach so.
Seltener,
ja,
weißt du, so abstrakt, sozusagen, ich habe noch nie ein abstraktes Porträt gesehen.
Ach so, ja, das stimmt. Ich meine jetzt sowas, was so die Tiefenschärfe angeht, ne? Also so die, ob man jetzt irgendwie mit bolden Linien und wenig Linien und, ne, klaren Flächen jetzt irgendwie ein Gesicht macht, wie im Traditional zum Beispiel, wo man da manchmal vielleicht einfach nur so ganz eng an die Outline ein dunkles Braun setzt und das war's. Ich würde schon sagen, es gibt Neo-Traditionals und ich mache das auch manchmal so, dass es so ein bisschen schon fast eher in so eine Richtung geht. Mhm. Aber es gibt natürlich auch welche, die machen quasi keine Linien im Gesicht da und alles ist nur so Grayline und so mit 1000 Tönen schattiert und sowas. Und dann ist es halt irgendwie so diese Mischung halt. Ne?
Ja, die verzichten
komplett. Wie du guckst, so richtig so,
ja.
Das mögt ihr also nicht so gerne.
Aber ich meine, aber Schwarz-Grau, finde ich, ist stabil. Hm. Also Schwarz-Grau-Realismus kann man jetzt, gut, wenn es jetzt zu hell ist, dann nicht. Aber bei Farbe bin ich mir immer nicht so sicher, bei diesen ganzen 1000 Tönen.
Du meinst, wie es dann ist?
Wie die jetzt über die 10 Jahre, 15 Jahre, aber Farben ist sowieso gerade schwierig.
Ich bin auch absolut kein Freund von Farbrealismus, aber dieser Darth Vader zum Beispiel, da war das ein bisschen was anderes. Ich habe das Handy jetzt extra voll weit weg von mir gelegt, aber ja.
Aber ist es im Online-Portfolio?
Was?
Ist es bei Instagram?
Nein. So.
Ich aber wenn du es nicht hochlädst und postest zu der Folge, dann darf er es uns auch nicht zeigen.
Oh, ja, kannst du in die Kamera zeigen.
Stimmt. Komm, hole.
Nee, wenn, dann hole ich.
Kannst du.
Okay. Ich wollte gerade sagen, dass ich nie einen Darth Vader tätowiert habe und dann wurde gesagt, dass ich es in die Kamera zeigen soll. Nein, das war Spaß. Nee.
Ja, so passiert es hier halt im Podcast.
Nein, ist nicht schlimm. Nein, das hätte ich zum Spaß gesagt. Nein, ich habe.
Aber ich denke,
du machst ich mache hier so eine Husten-Tabelle. Ja. Ganz kurz zwischendurch, während Dom das mal kurz sucht. Mache ich hier schon mal eine Triggerwarnung. Ich werde ab und zu husten, weil ich bin eigentlich erkältet. Aber ich bin betäubt mit allem, was geht.
Das ist für mich realistisch.
Zeig mal.
Ja.
Ja. Ah, geil. Ja.
Jetzt kannst du es nochmal in die Kamera zeigen.
Nee, kann. Ach, nee.
Also der Kopf ist abgeheilt und der Hintergrund ist.
Aber das sind ja diese, also früher habe ich auch, war es mir sehr wichtig, dass ich eine klare Linie sehe und ich habe es abgefeiert, wenn die klare Linie zu erkennen ist. Haben wir eigentlich überall Flugmodus dran?
Ich ja. Ich hoffe, ihr auch.
Ich glaube.
Ich jetzt auch.
Ich.
Ich auf keinen Fall. Schön professionell.
Mhm. Wie man es von uns kennt.
Mochte die klare Linie oder es gab mehr Sicherheit, wenn ich bei einem Kollegen oder bei einem Tätowierer das gesehen habe. Und jetzt merke ich, es ist voll spannend zu sehen, wenn Leute so Ausflüge machen und wie so kleine Schätze, wenn man mal sowas sieht.
Ja, voll, ich finde das auch super spannend. Ich finde das auch viel cooler. Also
wie ist denn der...
Warte, willst du schon in die Bio rein?
Nee, wenn du... Ich will noch so ein bisschen, weil du bist... Es ist natürlich... Dein Hauptinteresse bei der Technik. Gibt es bei dir motivlich Sachen oder nimmst du die komplette Bandbreite von Neo-Traditional, was ja, wie könnte man sagen, eher mythologisch dominiert ist, und beim Traditional geht's mehr in die Seefahrt? Nimmst du da alles? Oder
nee.
Also machst du alles als sozusagen nur halt in der Stilistik, aber würdest alles machen?
Oder gibt's Limits oder was du gar nicht machst?
Machst du einen Käfer, ein Auto? So ein Käferauto, dann im Neo-Traditional.
Was? Ein Käfer im Auto?
Nee, ein Auto. Das ist der Käfer. Das
ach so,
Auto,
ach so. Der Käfer. Ah, okay.
Was jetzt zum Beispiel kein vielleicht so gut passendes Motiv für diesen Stil ist.
Also ich sehe mich jetzt nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie so der jetzt irgendwie dann den Ton so angeht, was jetzt Motive angeht.
Mhm.
Ich finde, es gibt immer die richtige Lösung.
Darauf wollte ich hinaus, oder? Ob er da streng in der Motivwelt bleibt.
Nee, ich bin da überhaupt nicht streng. Also es ist tatsächlich so, dass ich finde, es gibt immer so die richtige Lösung für den Kunden an dem Tag, für die Körperstelle, für das, was ich mache. Ne? Und also so diese ganze Schnittmenge, das ergibt dann irgendwie so das, was es dann wird. Und das, ja.
Also Anfragen, egal was, nimmst du alles an?
Man filtert ja also indirekt die Anfragen dadurch, dass man halt die Sachen präsentiert, die man präsentiert. Also wenn es jetzt nur darum geht, was ich präsentieren würde, dann würde ich auf jeden Fall keinen Käfer präsentieren und vielleicht auch keinen Darth Vader. Aber das liegt einfach nur daran, dass ich mir denke, wenn ich mich zu breit aufstelle, ne, durch die Sachen, die ich präsentiere, dann werden die Anfragen auch viel zu breit und dann hätte ich da unter Umständen keinen Bock drauf. Wenn zwischendurch mal was anderes kommt, finde ich das mega cool, das macht mir übelst Spaß.
Mhm.
Also ich hätte auch voll Bock, mal so einen Käfer zu tätowieren oder auch mal so andere Sachen zu machen. Ich hab ja gesagt, ich habe ja schon mal irgendwann Realistik mal so zum Spaß angenommen, das waren irgendwie so Rosen mit einer Taschenuhr.
Schön.
Ich hatte einfach übelst Bock, das mal zu machen.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht. Ich wusste natürlich am Ende des Tages, warum ich es eigentlich nicht mache, aber es hat Spaß gemacht.
Und zwar?
Weil es, also man arbeitet den ganzen Tag, ne? Es ist ja auch Arbeit so. Man konzentriert sich auch so ein bisschen auf die Sache und sowas und will am Ende natürlich, dass es gut aussieht, ne? Und dann will man es sauber machen und sich angucken und sagen so, boah, ja, hat sich voll gelohnt. Und das habe ich da einfach nicht gefühlt. Und dann, wenn ich das jeden Tag machen würde, dann würde ich ja, wofür würde ich dann arbeiten?
Also es war technisch jetzt cool und alles und es hat Spaß gemacht, das mal zu machen, aber
voll.
Kommt nicht die gleiche Befriedigung auf beim Ergebnis sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Und bei diesem Fall, ich mag Beispiele, was ist es? Die Taschenuhr, du hast es zu oft gesehen oder die Motive sind, was macht die Taschenuhr mit Rosen so langweilig?
Man hat es oft gesehen und es transportiert wenig... Bei mir persönlich, ne, wenn ich es betrachte, so. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich so anstrebe, immer ne, so stilistisch, also bestmöglich meinen eigenen Geschmack abzubilden, was ich gut finde. Ne? Und das ist
zu weit, ja.
Aus jeder Stilrichtung irgendwie so ein bisschen, also ne, die mir gefällt, so ein bestimmter Aspekt.
Mhm.
Und ich versuche dann irgendwie so diese Balance zu finden. Ne? Und gleichzeitig für verschiedene Betrachter, verschiedene, weil ich auch selber, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven auf meine Arbeiten gucke, also so Hauptaugenmerke auf bestimmte technische Sachen oder ne, motivmäßige Sachen zu legen. Und da sehe ich einfach nur zwei Rosen und eine Taschenuhr. Also es ist einfach so fotorealistisch irgendwie und das ist nichts Neues. Da steckt keine krasse Idee irgendwie hinter.
Nee,
da hat man nichts irgendwie elegant gelöst, sondern man hat mit viel Technik
Tamtam.
Genau, wenig Wirkung irgendwie erzielt. Und die Idee dahinter ist jetzt nicht so der Hit.
Ah, okay.
Und die Form ist halt so, wir reden jetzt drüber und wir wissen alle, wie es aussah. So. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht sagen.
Ein bisschen, ja, das stimmt.
Keine Überraschung möglich. Du kannst nicht so viel, wenn du es nicht komplett zerlegst und dann nimmst die Kundschaft der
Ehe. Hast du einen Wassertropfen auf eine Rose gemacht?
Nein. Das wäre noch, das hätte es ohne Scheiß, das hätte es sogar langweiliger gemacht, obwohl es mehr Arbeit gemacht hätte.
Echt?
Ja, voll komplett.
Also, weil es dann besonders ins Klischee reingeht und.
Auch, ja.
Ja. Wir erlösen ihn jetzt mal ganz kurz und springen mal ganz kurz in die Tattoo-Quickies rein. Du sagst immer entweder oder?
Bin ich schlecht drin, ich probier's.
Ja. Gute alte Zeit oder neuer Zeitgeist?
Neuer Zeitgeist.
Reue oder neuer Tag, neues Glück?
Neuer Tag, neues Glück.
Prozess oder Endprodukt?
Prozess.
Inhalt oder Form?
Inhalt.
Abstrakt oder Realismus?
Abstrakt.
Künstler oder Dienstleister?
Beides.
Gezeichnet oder durchgezeichnet?
Gezeichnet.
Ausführliche Mail oder saloppe DM?
Pff, auf jeden Fall, wenn zweiteres.
Freihand oder Stencil?
In letzter Zeit meistens super gerne Freihand. Hm. Auch wenn ich das nie poste. Ja, ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, Freihand.
Mhm. Lidocain TKTX oder pure Willenskraft?
Alles. Also, was man nehmen kann.
Farbe oder Schwarz?
Kommt drauf an. Aber ich glaube, Ja, Farbe meistens.
Custom Design oder Tattoo Flash?
Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden.
Custom Design oder Tattoo Flash?
Custom Design.
iPad oder Stift und Papier?
iPad.
Spule oder Pen?
Pen.
Wo wir beim Setup angekommen sind.
Zweite Frage. Die erste war schon schön ausführlich. Wie ist dein aktuelles Setup?
Ich habe eine Pen-Maschine. Und
welche hast du dir denn ausgesucht?
Die alle haben, diese Bishop.
Mhm. Welche von denen? 504?
Color Picker, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel der hat.
Mit diesem schwarzen Griff, ne?
Bronze, nee.
Bronze, dann ist das der 4.0 oder 4.5?
Ja, Medium. Glaub schon. Mhm.
Bewusst, ich finde es gut, dass du mich anguckst auch. Weil ich bin ja Vertreterin von Bishop.
Ah ja.
Wirklich?
Nee. Okay. Nee.
Ja. Aber könntest du auf jeden Fall. Wie bist du da hingekommen? Was hast du vorher genommen und wie bist du da hingekommen? Wie hast du dir die ausgesucht und unter welchen Kriterien?
Also seit Jahren ist es bei mir so, dass ich eigentlich immer nur eine Maschine für alles nehme. Mhm. Und das seitdem ich meine erste Akku-Pen-Maschine habe. Also es war die Cheyenne Sol Nova Unlimited hieß sie, glaube ich, 4.0. Die habe ich super lange benutzt, bis sie quasi auseinandergefallen ist.
Echt?
Und dann habe ich gedacht. Und dann war nur der Akku kaputt. Dann habe ich mir einen neuen Akku geholt, hatte ich aber die andere Maschine schon. Und dann habe ich mich schon so ein bisschen an die gewöhnt und dann dachte ich so, ach, komm, egal, jetzt habe ich eine Backup-Maschine. Ja, und wie gesagt, also ich bin überhaupt nicht so ein Setup-Typ. Also mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich merke, ich habe wenig Arbeit damit, die auf- und abzubauen. Und das Wichtigste für mich ist immer, dass ich damit schnell Farbe einarbeiten kann, weil ich bin ultra schnell genervt davon, wenn Farbe nicht reingeht. Und wenn ich da so den Sweet Spot kenne von der Maschine, dann ist mir der Rest eigentlich egal, weil das geht schon. Ja. Und vorher habe ich, also angefangen habe ich mit Spulenmaschinen für Linien und ich hatte schon eine Rotary für Schatten und also für Schwarz und Farbe.
So ein Direct Drive.
Ja, genau. Und das lief auch gut so. Dann da war ich irgendwann ein bisschen genervt von so Spulmaschinen, dass sie ein bisschen wartungsintensiv sind, dass sie mal gute und schlechte Tage haben. Mhm. Dann habe ich später als die meisten mir den Cuban-Maschinen geholt und habe dann damit Linien gemacht, aber dann mit einer Rotary weiterhin ausgemalt. Und irgendwann ist mir dann die eine den Cuban-Maschine, die ich noch hatte, ist mir dann irgendwie kaputt gegangen, lief nicht mehr so. Die hat ja auch mal gute und schlechte Tage und es nervt halt komplett Kabel einzupacken. Ich hasse das. Und ja, also wenn man das jeden Tag machen muss, ne? Und ja, dann habe ich einfach alles mit der Pen gemacht und es lief super. Und ich habe mir gedacht, so, wofür tue ich mir das eigentlich an? Also klar, wenn Tätowieren mein Hobby wäre und ich würde das nur für, also so wie so ein Hobby betreiben.
Für die Leidenschaft.
Ne? Genau, wo die kleinen Dinge auch Teil des großen Ganzen sind.
Des Prozesses, ja, genau. Ja. So das Zusammenbauen.
Ja, genau.
Und abbauen.
Ja, und wenn es jetzt wirklich um jedes kleine Gefühl geht, was man damit empfinden kann, wenn man Tattoo sticht, dann würde ich auf jeden Fall mit den Cuban-Maschinen arbeiten und so, ne? Aber wenn man das so hauptberuflich macht und so, dann ist man natürlich davon genervt, Kabel einpacken zu müssen. Und ich weiß bei mir, dass das Ergebnis darunter nicht leidet. Und es ist halt sehr bequem so. Und dann.
Hattest du mal Angst davor, dass das Ergebnis darunter leiden könnte?
Am Anfang schon. Also am Anfang hatte ich, also ich weiß nicht, ob es an den Maschinen lag oder ob es an mir lag, aber ich konnte am Anfang mit so Rotary-Maschinen keine Linien ziehen. Mhm. Und ja, das klappte dann irgendwann. Aber das klappte dann tatsächlich nur irgendwie so ein bisschen aus der Not, dass meine Maschine nicht mehr zuverlässig war und ich dann einfach mit der anderen Maschine gearbeitet habe. Und ich habe dann sogar gemerkt, dass die Linien sogar besser waren irgendwie. Hm. Und dann da habe ich natürlich kein Interesse mehr gehabt, irgendwie dann zurückzugehen.
Und also hört sich nach einer leichten Umstellung an? Ist das innerhalb kürzester Zeit?
Ja, wie gesagt, ich hab das einfach gemacht und es war besser als vorher. Also mein Linework. Und ich habe gedacht, okay, warum tue ich das? Warum tue ich mir das an? Also ich hätte vielleicht jetzt nochmal Bock, weil es so lange her ist, mal wieder mit einer DenQ und so fürs Gefühl. Ne? Ist ja viel purer, es gibt dann viel mehr Feedback. Und ich empfehle das jedem, der anfängt zu tätowieren, ne? Auf jeden Fall mit solchen Maschinen zu arbeiten, die einem viel Feedback geben. Aber ja, wenn man auch mit Maschinen, die einem wenig nerven und wenig vom Prozess irgendwie abhalten oder einem Energie kosten, die man vielleicht in das Wesentliche, in das Ergebnis stecken möchte, dann sollte man, wenn man es kann, dann sollte man vielleicht einfach auf Pen-Maschinen umsteigen. Da hat man weniger Stress.
Module, was bevorzugt hast du da? Was nimmst du da oder hast du eine gute Tipp?
Da bin ich sehr pingelig. Ich muss mit Quadron Magnum Nadeln ausmalen. Weil so mit anderen geht es nicht. Die fühlen sich alle an, als wären die stumpf. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich lasse sie auch mal sehr weit rausgucken, weil bei mir, ich bin glaube ich relativ schnell im Tätowieren so. Und damit ich so die Flächen halt wirklich so auf eins super schnell einarbeiten kann, und das ist mir halt wichtig, damit ich halt im Flow bleibe und mich dann halt nicht aufhalte und genervt bin irgendwie und die Lust verliere, da brauche ich halt auf jeden Fall so die, da muss die Maschine, die Einstellung, die Nadel, wie weit die rausguckt und die Schärfe der Nadel halt, es muss alles passen und das geht bei mir nur mit Quadronadeln. Aber nicht für Linien, da nehme ich Bishop. Deiner Module, die finde ich besser.
Bishop, noch nicht probiert. Nadelstärken, also Medium Taper, Long Taper, gibt's?
Long Taper nehme ich eigentlich immer. Ich habe mal irgendwann Medium ausprobiert, aber ich habe, glaube ich, keinen Unterschied gemerkt. Und ich nehme zum Ausmalen immer eine 19er und eine 9er. Also ich mache eigentlich fast alles mit der 9er, also schwarz auf jeden Fall immer. Und so größere Flächen, da bin ich dann immer zu faul, mit der 9er das auszumalen, nehme ich immer die 19er. Und für Linien nehme ich eigentlich immer mehr oder weniger eine 7er irgendwie. Also ich habe so verschiedene Nadeln, die alle irgendwie eine 7er sein könnten. Das nehme ich dann immer nach Gefühl. Also ich nehme manchmal eine 3er oder eine 0,30er, 5er, wenn ich manchmal Sachen mit einer dünneren Linie mache. Das mache ich aber relativ wenig. Also manchmal mache ich Motive auch nur mit einer Linienstärke. Und dann nehme ich für die dickere Linie dann entweder eine normale 7er oder eine enge 9er. Aber eigentlich nie dicker.
Von 9 bis 19, ja, ganz schöner Sprung. Zwischenstufen brauchst du nicht.
Nö.
Machst du noch so Wasserlinien? So leicht, so die dann noch am Auge oder an der Nase?
Ab und zu, aber jetzt auch nicht so oft eigentlich. Also so Abstände für so Schuppen oder sowas, ne? Mach ich das nicht. Mach ich mit der 9er Magnum.
Vorhin war noch. Hört jetzt nicht unbedingt dazu, aber du meintest Betäubung, alles Mögliche. Was, es gibt ja immer wieder, ist es ein Mythos oder ist das die Realität, dass gewisse Betäubungsmittel die Qualität oder das Arbeiten erschweren? Hast du da eine Erfahrung dazu? Also ich kenne TKTX, kotzen übelst viel ab.
Also TKTX, das sehe ich auch ungern bei meinen KundInnen. also ich finde es nicht so cool, wenn die das vorher machen. Außer wenn es halt wirklich sein muss, weil die Stelle halt super scheiße ist. Aber so beim Tätowieren halt so, ne? So Lidocain, Vaseline oder so, das nehme ich eigentlich immer irgendwie. Ja.
Und
oder Bactin oder so.
Und es geht dir, und ist es dieses, weil es in Folie eingepackt ist? Oder was sind die Nachteile für dich von TKTX?
Es gibt bestimmte Hauttypen und bestimmte Stellen von bestimmten Hauttypen, die dann super matschig werden. Und das ist dann nicht cool. Und es gibt Leute, da wirkt das nicht lange und da ist es schlimmer, wenn man es von vornherein betäubt, als wenn man das halt nie betäubt hat. Also ich mache das eigentlich immer so, dass ich so lange wie möglich ohne Betäubung arbeite und das so als letztes Ass im Ärmel dann nochmal nutze, um dann nochmal eine Stunde rauszuholen. Seitdem, wie gesagt, man macht so Sachen weiter wie einen Rücken oder eine Front oder so, ne, die halt eigentlich die ganze Zeit scheiße ist. Und die Leute wissen schon, ich halte da eh nicht lange aus oder so, ne? Und dann können die machen, was sie wollen. Da will ich die jetzt nicht quälen. Ja.
Kommen wir zum biografischen Teil. Wann war das erste Mal, wann hattest du das erste Mal Kontakt mit einer Tätowierung?
Boah.
Oder wann hat es dich das erste Mal gekriegt? Du hast ja gesagt, es war gar nicht so, also als es dich das erste Mal gekriegt hat, hast du das dann schon angefangen, so nach dem Schema?
Ja, im Prinzip schon, ja.
Erzähle.
Also das erste Mal ein Tattoo gesehen oder so, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat mich halt nie interessiert früher, irgendwie, also als Kind.
Wo bist du aufgewachsen?
In Lippstadt.
Mhm. Ja. Leichtes Lächeln.
Kennt eh keiner.
Die bekannte Stadt Lippstadt.
Jeder kennt sie.
Was ist in der Nähe?
Kassel. Dortmund? Nee. Also es ist, ja, so Dortmund-Bielefeld ist so gar nicht so weit weg davon. Mhm. Ja. Ich glaube, ich sogar näher an Dortmund als an Bielefeld, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwo. Und das erste Mal so richtig interessiert für Tattoos habe ich mich tatsächlich, da gab es schon Instagram. Mhm. Also wirklich, da gab es schon Instagram. Da hat ein anderer Graffiti-Maler, also ich habe ja früher ganz viel Graffiti gemalt, und der hat dann irgendwie angefangen zu tätowieren. Und ich fand die Sachen übelst cool. Aber so richtig, es hat mich schon gecatcht irgendwie, aber ich habe nicht daran gedacht, mit Tätowieren anzufangen. Mhm. Also ich fand das einfach nur cool und interessant und habe das dann verfolgt und habe dann über den Instagram-Account von dem irgendwie, wo mir andere Sachen vorgeschlagen. Und dann irgendwann habe ich dann so ein paar Leute gesehen, die dann so Neo-Traditional machen, und das fand ich irgendwie ansprechend. Mhm. Ja.
Einfach so. Ja. Du hast das gesehen und dann...
Sag ich so, ja, ist cool.
War cool. Selber aber nicht tätowiert.
Doch, ich hatte ein Tattoo.
Ah.
Das war aber eher so ein Ding, das habe ich mit meinem besten Kumpel mit einem meiner besten Kumpels gemacht. Irgendwie, der hat sich was auf die Füße tätowieren lassen und ich habe mir irgendwas auf dem Arm tätowieren lassen. Und das war so, dann hab ich halt ein Tattoo, aber ich habe mich damit überhaupt nicht befasst. Es war sogar so, dass ich da im Studio schon war, der Termin war schon, und ich war mir noch nicht mal sicher, was ich haben will. Ich wollte einfach nur ein Tattoo haben, um ein Tattoo zu haben. Mhm. Aber das war auch dann schon abgefrühstückt, als es vorbei war. Also ich habe mich da nicht so als Tätowierter identifiziert oder sowas. Oder
das hat dich jetzt auch nicht tief beeindruckt, das Erlebnis sozusagen, als dass du das dann noch lange mit dir getragen hast, wie das war.
Nee, also ich hatte auch nicht so diese Brille auf, wie wenn man so ein neues Auto hat, dass auf einmal alle Leute dieses Auto fahren, dass ich auf einmal auf Tattoos geachtet habe. Mhm. Ich hatte einfach dann ein Tattoo. Aber
ist es noch da?
Ja.
Hast du noch nicht drüber gemacht?
Ich hab was an. Also man sieht das nicht, weil da ist Stoff drüber. Aber ich weiß nicht, ich kann das vielleicht frei machen. Hier, dieser coole Schriftzug.
Ah.
Give respect, get respect. Das ist super peinlich.
Ja.
Aber ich will es auf keinen Fall wegmachen, nee, weil es so peinlich ist.
Dass du es nicht wirklich wegmachst.
Ja, ich finde es richtig lustig eigentlich.
Total, oder? Ein Spruch mit Bedeutung, obwohl man eigentlich, ist mir eigentlich egal, mach irgendwas drauf und dann kommt das raus.
Ja, das war tatsächlich irgendwie, ich hatte so ein paar Sachen zur Auswahl und ich hatte das mal irgendwo gelesen. Das hat, glaube ich, mal irgendein anderer Sprüher irgendwie unter seinem Bild geschrieben oder so. Und ich fand den Spruch so cool, weil der klingt auch so ein bisschen hart, aber auch irgendwie real. Mhm. Und dann habe ich gedacht so, ey, ich glaube, ich lasse mir das tätowieren. Ja.
Was hat dein Kumpel tätowieren lassen?
Der Schnürsenkel auf dem Fuß.
Ah, ja. So richtig, als wären sie so drin, witzig.
Richtig schöner Bruch.
Ja, voll, das war witzig, ja.
Okay, wie alt warst du aber dann, als du bei Instagram da angefangen hast, peu à peu da den ersten zu folgen?
Weiß ich nicht, müsste ich schätzen, 22 vielleicht, 23.
Okay, das heißt, wir haben aber was dazwischen, was da passiert sein muss, als Schule abgeschlossen wurde und du das gesehen hast. Also hast du Abi gemacht?
Ich habe irgendwo auf dem zweiten, dritten Bildungsweg irgendwie mit Ach und Krach mein Fachabitur gemacht, weil ich die ganze Zeit über nur Graffiti im Kopf hatte und einfach Schule auch noch nie so wirklich ernst genommen habe oder auch noch nie so für voll genommen habe, weil das war einfach nicht meine Welt. Also ich habe das immer eher kritisiert und bin dann immer schlechter drin, wenn ich Sachen irgendwie sinnlos oder doof finde, irgendwie, ne, da so mitzuspielen. Mhm. Irgendwie.
Was denkst du, ab wann das schon in deinem Kopf war, dass das hier doof ist alles?
Super früh. Also schon wirklich.
Also Grundschule.
Kann sein, aber also ich würde sagen, spätestens so in der 5., 6. Klasse habe ich da schon irgendwie die Methodik einfach abgelehnt. Mhm. Auch so dieses, wie Lehrer sind und so, nee. Auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben.
Das abzulehnen, genau, und deswegen als zweiter, dritter Bildungsweg für Abi.
Genau, ja. Auf jeden Fall hätte ich dann irgendwann mein Fachabitur fertig. Und weil ich ja nur Graffiti im Kopf hatte, wirklich, und auch nichts anderes gemacht habe, also so richtig fokussierter darauf gewesen bin, habe ich irgendwie gedacht, das ist so das einzig Coole, was ich machen kann, was irgendwie so am nächsten irgendwie an Graffiti dran ist, so beruflich, ist halt so irgendwas mit Design zu studieren. Mhm. Ich habe mich auch in keinem Ausbildungsberuf oder so gesehen, weil ich auch ein paar Praktika gemacht habe, so Mediengestaltung war überhaupt nicht meine Welt, also war mir nicht kreativ irgendwie genug, ne, so. Und da habe ich gedacht, so, ja, du machst jetzt irgendwie dein Fachabi fertig und dann studierst du irgendwie irgendwas mit Design und dann wird das schon. So, ich hätte auch irgendwie Bock zu studieren einfach, ne, dann hast du ja wieder noch mehr Zeit, kannst du eine große Stadt ziehen, kannst noch mehr Graffiti malen. Der Rest war mir eigentlich ziemlich egal.
So kann man es machen.
Ja, und dann war das irgendwie so, dass ich in diesen letzten Monaten Schule dann auf Instagram irgendwie Tattoos entdeckt habe, die ich cool fand. Und habe mir dann von der Kohle auf meinem Sparbuch einfach Tattoo-Sachen bestellt. Und
Equipment.
Ja. Weil ich bin dann so einer, wenn ich dann irgendwas interessant finde oder was machen will, dann mache ich das halt einfach und gucke dann dann halt einfach so, wie es dann irgendwie läuft. Ne? Also ich bin ja nicht so, dass ich dann denke so, oh nee. Ne?
Aber du hattest erst dieses eine Tattoo von dir selber. Das hat dich aber ja nicht besonders tief beeindruckt. Und dann hast du aber schon angefangen, dir Equipment zu bestellen, weil du dachtest, das könnte man ja ausprobieren.
Ja, genau.
Das finde ich witzig, irgendwie so von der Herangehensweise.
Ja, ja. Und dann,
du kanntest ja auch noch keinen Tätowierer oder so.
Nee. Also ich habe das einfach gemacht. Ich habe mir auch alles von Cheyenne geholt, weil das war die einzige Marke, die alles angeboten hatte. Früher.
Stimmt, das war der Grund. Das war so der Supplier, der einzige, den man so präsent wahrscheinlich hatte.
Also es war so, ich war natürlich überfordert. Ich habe die Sachen auf der Seite gesehen, das war damals auf Killer Ink. Ne? Und da sieht man da so Griffstücke, Nadeln und dann Maschinen. Und dann, ich wusste, ich habe die Maschinen gesehen, diese Spulmaschinen, und wusste gar nicht, wie man die... Also was gehört irgendwie wo rein und so. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte so, wenn ich mir das bestelle, dann komme ich gar nicht klar. Und dann habe ich halt gesehen, dass natürlich die dominanteste Werbung auf der Seite war natürlich von Cheyenne. Das sah so einfach aus. Da gab es auch noch so ein Erklärvideo dabei. Und dann gab es Farbe von Cheyenne, Netzteil, Kabel. Das ist natürlich am Ende zu dem Zeitpunkt alles so ein bisschen schwierig war, weil das ja nichts mit nichts kompatibel war. Mhm. Ne? Also das Kabel, das Netzteil und so. Habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich jetzt nicht so betrachtet. Ne? Aber ich habe gedacht, so, dann habe ich alles von einer Marke, das muss schon kompatibel sein. Mhm. Dann habe ich mir das so bestellt und dann hatte ich das zu Hause und dachte so, ja, probierst du mal irgendwie aus. So, dann habe ich mir so Schweinehaut vom Metzger geholt und habe dann halt einfach Sachen gemalt und habe die tätowiert auf die Schweinehaut. Das hat auch ganz gut geklappt.
Das hast du aber alles dir angelesen halt einfach so gegoogelt. Nee, man wo drauf, bla bla.
Nee, gar nicht. Ich habe kein Forum oder so geguckt. Ich habe es einfach so, ich habe gesehen, wie das so Videos aussieht, wie Leute das machen und habe dann die Sachen so gemalt, wie ich die cool finde und habe das dann einfach probiert.
Hast du erst Graffiti gemalt sozusagen? Also auf Haut? Also hast du mit Graffiti-Motiven probiert?
Nicht einmal, nee.
Ach so.
Du
hast jetzt nie irgendwie Lettering dann erstmal gemacht, ein Jahr lang oder?
Nein. Okay. Das war auch alles so innerhalb von ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung.
Der Ansatz war für dich auch überhaupt nicht, ich versuche das, was ich an Graffiti liebe und das ganze Typo-Zeug da raufzubringen, auf die Haut.
Nee, gar nicht, nie. Also das sind für mich auch komplett getrennte Stile. Also die Sachen, wenn man meine Graffiti-Sachen sieht, dann könnte man niemals denken, dass ich die gemacht habe. Und andersrum glaube ich genauso.
Machst du beim Graffiti Buchstaben oder Charakter?
Nur Buchstaben.
Ach so, witzig. Das ist ja gar nicht. Okay.
Hast du das bei Insta drin?
Ich habe auf meinem Tattoo-Insta habe ich keine einzigen Graffitis, glaube ich. Ich glaube, wenn man ganz weit runter scrollt, weil das ja ursprünglich mal irgendwie ein privates Instagram-Konto war, also da habe ich noch nicht tätowiert, da ist, glaube ich, irgendwo ein Bild, was ich gesprüht habe vor über 10 Jahren von meinem verstorbenen Hund. Also für meinen verstorbenen Hund, nicht von meinem verstorbenen Hund.
Mal runter. Scrollen. Da können jetzt alle mal ganz,
genau,
ganz,
da sieht,
lange runter.
Da sieht man ein Bild, ja.
Also und damals hat man das nicht dokumentiert, Graffiti?
Doch, ich habe einen Graffiti-Account.
Der ist noch aktiv?
Ja, der ist auch
Wie
aktiv.
Wie heißt denn der?
Das wird ja hier nicht vermischt.
Das kann ruhig vermischt werden.
Das hast du nicht verstanden.
Im Prinzip kann das vermischt werden, inhaltlich, ja. Aber
und ich meine, die Welten werden nicht jetzt zwingend vermischt für dich.
Genau, also wenn ich jetzt sage, wie der Account heißt, ich habe damit auf jeden Fall auch schon den ein oder anderen Quatsch gemacht irgendwie. Ne? Jetzt hält sich in Grenzen, ne? Ich bin jetzt keiner, der nur Quatsch macht damit. Aber ich habe da schon, gab schon Zeiten, habe ich da, also da sind auch so Sachen drauf, ich weiß nicht. Also meine Tattoo-Sachen stehen ja für meinen Namen irgendwie und das wäre, glaube ich, blöd, wenn ich das machen würde.
Wenn er jetzt die Züge alle zeigt, dann ist das Quatsch.
Es sind illegale Projekte drauf. Jetzt habe ich es verstanden.
Genau.
Aber wie geil, ich liebe dich, wie du das immer auch so, weißt du?
Ja.
Manchmal denke ich so, nein, hallo.
Letztes Mal bin ich auch in so ein Fettnäpfchen rein, ne?
Und innerlich sehe ich den Zug schon reinrasen in den Tunnel.
Na, nee, das sehe ich
denke,
nicht.
Ich denke, nee, das checkt er jetzt nicht.
Aber Graffiti kenne ich mich auch nicht aus.
Nee, okay. Nee, also ich weiß, ich habe schon verstanden, die Verbindung findest du in Ordnung sozusagen zu ziehen, warum es auch stilistisch und so weiter, aber jetzt nicht. Du kennst es ansonsten so inhaltlich.
Ja, total, ja. Auf jeden Fall den roten Faden nochmal aufzugreifen. Ich muss mich gerade selber daran erinnern, weil wir so abgedriftet sind. Ne? Jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Nein, jetzt weiß ich nicht wieder. Wegen der Schule, ja. Jedenfalls war das so, ich habe dann in den letzten Monaten Schule, habe ich mich angefangen für Tattoos zu interessieren und fand das dann auch wirklich cool und bin dann so relativ schnell, wie das halt so ist mit den sozialen Medien heutzutage, also das war damals auch schon so, ist man schnell in so einer Bubble und sieht so ganz viele Leute, die sowas Ähnliches machen und ich habe dann so diese Motivwelt und so Neo-Tradition und ich fand das irgendwie cool und habe dann auch direkt angefangen halt so zu versuchen, mir das so anzueignen, und so mit Porsche-Papier kaufen, ne, und dann sofort irgendwelche Raubkatzen gemalt, so eigentlich, was ich heute auch mache, nur halt nicht so gut. Und
konntest du schon zeichnen?
Ja, klar, ich hab zu dem Zeitpunkt schon 8 Jahre Graffiti gemalt und auch nichts anderes gemacht.
Aber nur wenn man Graffiti malt, heißt ja nicht, dass man unbedingt eine Raubkatze zeichnen kann, oder?
Das stimmt.
Genau. Aber konntest du?
Ja, aber ich habe tatsächlich mich nie damit befasst, so wirklich so ernsthaft irgendwelche figürlichen Sachen zu malen. Ich habe mich nur mit Buchstaben befasst.
Aber, okay, das heißt räumlich, perspektivisch und so, das konntest du dann schon?
Ja.
Okay, ja.
Irgendwie schon, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann mich so sehr für Tätowieren interessiert habe und dann diesen Hyperfokus so darauf verlagert habe, so ein bisschen, dass ich mich gar nicht mehr drum gekümmert habe, um irgendwelche Anmeldefristen, Abgabefristen für irgendwie Mappe und so ein Mist, ne? Und dann war die Schule so vorbei und dann hatte ich so mein Abschlusszeugnis und dann so, ja, jetzt ist die Schule vorbei, jetzt kann ich ja mal irgendwelche Unis irgendwie anrufen, mal fragen, so, wie kommt man denn da überhaupt, was muss ich denn da machen, so, ne? Und dann kam halt raus, dass ich mich schon lange darum hätte kümmern müssen, irgendwie mich um irgendwelche Anmeldegeschichten zu kümmern. Und ja, dann hatte ich halt so ein Jahr Luft, obwohl ich halt schon so alt war. Mhm. Ich so, ja gut, dann habe ich halt ein Jahr Luft, dann male ich halt Graffiti-Aufträge oder so und dann ist gut. Und dann kann ich ja in der Zeit vielleicht so ein bisschen so irgendwie mir Tätowieren so ein bisschen beibringen, habe ich mir gedacht. Und dann hat sich irgendwie, dann war ich so ungefähr 2 Wochen quasi zu Hause und dann hat ein Kollege mir ja gesagt, dass er jemanden kennt, also die ist Shopgirl in einem Tattoo-Laden in Lippstadt und die suchen wohl irgendwie Leute, die da anfangen wollen mit Tätowieren und ich habe dann gedacht, ja okay, dann kann ich da ja so ein Jahr überbrücken und kann dann Tätowieren lernen und dann kann ich mich nächstes Jahr nochmal einschreiben und dann kann ich dann neben dem Studium mit Tätowieren Geld verdienen, ist ja voll praktisch, ne? Besser als Kellner an.
Guter
so.
Plan.
Voll, also wieder ne, der Naive, der sagt so, ja voll rein, scheißegal, wird schon. Und dann habe ich eigentlich der erste Tag war dann erstmal nur so zugucken. Ab dem zweiten Tag habe ich schon Kunsthaut da irgendwie tätowiert und nach 2 Wochen habe ich Kollegen tätowiert und nach 3 Wochen habe ich Kunden tätowiert und nach 1 Monat habe ich gemerkt, das ist nicht mein Laden und das funktioniert nicht mit uns, weil die eine andere Philosophie irgendwie fahren als das, was ich irgendwie da so sehe. Und parallel dazu habe ich auf Social Media auch schon so das Hardcore Ink Kassel und so schon gesehen, dass es gar nicht so weit weg ist, ne? Und dass die ja da auch alle irgendwie so ein Traditional, Neo-Traditional Kram machen und das auch, ne, gut machen. Und ich mir dachte so, bei unserem Laden arbeiten wäre schon echt cool so. Und dann hat sich spontan ergeben, dass Toni aus Barcelona da einen Guestbot machte irgendwie oder Alex irgendwie besuchen wollte oder so. Und dann hat er da meinen Unterarm tätowiert. Und dann habe ich mein erstes richtiges Tattoo bekommen, wo ich dann irgendwie zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, 2, 3 Wochen oder so tätowiert habe. Und habe dann so diese Atmosphäre in dem Laden so gemerkt, die eine ganz andere war, ne, als da, wo ich angefangen hatte, ne, wo da macht so jeder sein Ding, ne, und so ganz anderer Vibe. Ne, und ich dachte so, bei unserem Laden arbeiten, das wäre ja schon echt cool, ne. Und ich glaube, so eine Woche später, und das war, glaube ich, ich meine, ich hätte da so 4, 5, 6 Wochen höchstens irgendwie in einem anderen Laden da so gearbeitet, ne, hatte Schumitz dann gepostet, dass die wen suchen. Und ich habe dann, also da stand auch keine Azubis und so, sondern nur so etablierte Tätowierer oder gestandene Tätowierer mit Kundenstamm.
Ach so, okay.
Und ich wusste aber so, dass ich auf jeden Fall Bock habe, so, ne, und wenn ich mich da reinhänge, dass er das nicht bereuen wird. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, eigentlich passe ich da irgendwie nicht so in diese Stellenbeschreibung, aber man bereut auch eigentlich nur das, was man nicht macht und was man nicht probiert. Und deswegen, weil es zu schön wäre, um wahr zu sein, habe ich dem dann einfach geschrieben und habe das auch genauso geschrieben einfach. Ich habe gesagt, ne, ich weiß, ich passe da eigentlich nicht rein, aber man bereut nur das, was man nicht macht. Ne? Und dann habe ich ihm auch so meine Graffiti-Sachen dazu geschickt. Ich so sieht das dann aus, wenn ich mich in Sachen so ein bisschen mehr verbeiße irgendwie. Ne? Also Potenzial ist da. Und dann habe ich dann darauf geachtet, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich ihm geschrieben habe, also bei jedem Tattoo wirklich also Quantensprünge mache und wirklich viel besser bin als bei dem davor, damit er sieht, dass da auf jeden Fall so eine potenzielle Steigerung ist. Und dann hat ihn das irgendwie überzeugt und dann habe ich da angefangen zu arbeiten.
Wer hat zu dem Zeitpunkt dort schon gearbeitet?
Es war eine Umbruchsphase, weil Alex, der da jahrelang gearbeitet hat, der hat da irgendwie so seine Weltreise angetreten.
Dörfler?
Ja.
Grüße.
Oder was auch immer für eine Reise. Also ich weiß nicht, Ostasienreise, Weltreise, keine Ahnung. Und Marco hieß er, glaube ich, der hatte da vorher gearbeitet, der hat dann da aufgehört. Und dann war das so, dass glaube ich nur Schumitz und Anastasia da waren. Und mit mir haben dann noch Marcel Penger da angefangen und oder Slowpoke Marcy heißt er bei Instagram. Und Alessio Apel. Und dann ja, waren wir da so ein relativ frisches Team irgendwie. Ja.
Cool. Das klingt wie so ein Traumbeginn eines Berufs.
Ja, und dann war ich auf einmal, da war ich auf einmal Tätowierer irgendwie. Also Schumitz hat mich auch nicht als Azubi dann irgendwie genommen, sondern sofort als Tätowierer. Und dann ja, irgendwie war das dann auf einmal so innerhalb von so 2-3 Monaten oder so, war ich dann auf einmal Tätowierer, was ich vorher selber nicht gedacht hätte, dass ich das werde.
Wusstest du bei den Graffitis selber, weil du es gerade so überzeugt gesagt hast, dass du gut bist?
Ja.
Also da hattest du da schon so ein gutes Selbstverständnis, von, ja. Selbstbild von dir.
Aber ich habe mich da auch wirklich extrem verbissen. Also.
Wir können alle mal Wasser trinken, das ist gut.
Ja, ich bin jetzt gerade beim Mondwasser angekommen, versuche jetzt nochmal was, einen Unterschied zu schmecken.
Es ist immer noch nicht dieselbe Temperatur.
Nee, wir müssen noch gleich mal so kleine Pinnacle nehmen und Direktvergleich machen.
Ja, und ich muss mich so ein bisschen in so Weinverkostung
nachher
orientieren.
Machen wir das mal richtig ordentlich mit so Zettel.
Und ausspucken.
So googeln. Ja.
Graffiti.
Graffiti, genau.
Achso, ja, wie gesagt, soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich so mega überzeugt davon, wie krass meine Sachen sind oder so, ne? Aber ich habe schon auf jeden Fall im Vergleich zu den meisten, mit denen ich das zusammen gemacht habe, mich da auf jeden Fall viel, viel krasser drin verbissen. Mhm. Und jetzt nicht nur, weil das ist ja auch so ein Ding bei Graffiti, es gibt ja Leute, die sind dann nur so hinterher irgendwie, wer die krasseste Action macht, wer mehr Züge anmalt. Aber dann gibt es halt auch wirklich extreme Felder, wo das so wichtig ist, dass es vollkommen egal ist, wie scheiße das aussieht. Und das ist denen dann auch egal. Mhm. Sondern da geht es dann wirklich nur so um die Action. Also wenn man es mit dem Maßstab misst, habe ich nicht viel gerissen. So. Mhm. Mir ging es halt echt wirklich von vornherein um so, ne, die Styles, um Buchstaben, Verständnis, ne, um so dieses, wie soll ich sagen, so, das ist auch schon, da gibt es auch schon teilweise so richtig so ein Regelwerk irgendwie, ne, so Proportionen hin und her. Mir war aber immer schon wichtig, dieses Regelwerk irgendwie so gut zu verstehen, dass ich mich da nicht mehr dran halten muss. Mhm. Und ich habe mich da so reingenördet irgendwie. Also so wirklich extrem, dass ich zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, ich hatte da auch schon so 10.000 Instagram-Follower auf meinem Graffiti-Account. Und da wusste ich halt irgendwie, die Sachen sind nicht schlecht. Ja. So. Also, ja.
Ist nicht nur deine Einschätzung gewesen, sondern auch eine Rückkopplung.
Ja, genau.
Toni war der Erste, von dem du dich dann hast richtig dann sozusagen tätowieren lassen. Wer hat dich dann so am Anfang geprägt? Welches Jahr war denn das?
2016.
Okay. Ja. Also wem hast du so gefolgt? Wer waren die Ersten?
Also Toni natürlich.
Die dich beeinflusst haben sozusagen.
Ja. Nach Toni Donaire, haben wir schon gesagt.
Toni Donaire.
Nee, ich habe Toni aus Barcelona gesagt. Ja, genau.
Nachgucken will.
Ja, Tonis Sachen fand ich cool. Ich glaube, so dieser generell aus Barcelona fand ich viele cool. Ne? Dieter González, der macht jetzt ganz andere Sachen. Mhm. Der hat zu dem Zeitpunkt auch noch so neo-traditional-mäßige Sachen gemacht. Rodrigo Calaca fand ich eigentlich, also war ganz lange mein absoluter Lieblingstätowierer. Fand ich früher total krass, die Sachen. Mhm. Der macht ja mittlerweile auch traditional. Von dem habe ich auch ein Tattoo, aber auch ein traditional-Tattoo. Und weiß ich gar nicht mehr. Also viele, aber Sam Clark fand ich früher richtig cool, aus Australien. Zu dem Zeitpunkt, also da fällt mir jetzt gar nicht mehr so viel ein. Ja, aber die fand ich, glaube ich, alle cool und die waren alle so ein bisschen so in diesem Barcelona-Bereich, weil ich fand so, ich habe das früher immer so Wald- und Wiesen-Neo-Traditional genannt, so diesen deutschen Neo-Traditional, ne? Mit diesen Füchsen und Stachelbeeren und keine Ahnung. Das hat mich nicht so wirklich abgeholt.
Kastanien.
Ja, oder genau. Jetzt war mir immer so zu überladen, so zu unordentlich, ne? Und bei diesem Barcelona-Neo-Traditional fand ich es früher, das war ja, also jetzt, finde ich, hat sich das so ein bisschen so differenziert irgendwie, ne, und teilweise auch so geordnet im Gesamten. Aber zu dem Zeitpunkt war das, fand ich, schon deutlich sichtbar, dass es schon so zum einen so dieses deutsche Wald- und Wiesen-Neo-Traditional gab, dann gab es so dieses Jugendstil-Neo-Traditional, was ja auch jetzt, finde ich, innerhalb des Jugendstil-Neo-Traditionals nochmal so wie so, ja, wie so Verzweigung nochmal so gebildet hat, ne.
Ah, in welche Richtung?
Dafür interessiere ich mich da viel zu wenig, um das zu sagen. Schade. Ich sehe es ein bisschen, aber ich könnte es jetzt nicht, ich will jetzt nicht so sagen.
Neo-Romantik oder irgend sowas habe ich letztens gehört. Also ich merke, es ist gibt immer mehr Wörter, wo ich jetzt sagen würde, das Neo-Traditional. Aber ich
mag das, wenn es noch so nerdig wird.
Ja, genau, ich meinte ja schon, dass ich darin sehr schlecht bin. Aber genau, bei diesem Barcelona-Ding fand ich es immer super cool. Also gerade auch insbesondere bei den Sachen von Rodrigo. Die waren dafür, dass das Neo-Traditional war und von der Form war das auch schon eigentlich natürlich deutlich mehr als Traditional. Mhm. Ne? Also so von den Proportionen fast schon so realistisch. War es extrem plakativ, flächig. Und super viel schwarz, aber auch geordnet. Also es war immer so an bestimmten Stellen richtig viel schwarz. Extrem viel schwarz und an anderen Stellen dann dafür irgendwie so gefühlt gar nicht. Und dann wurde dann nur mit einer Farbe irgendwie im Gesicht gearbeitet. Und das fand ich halt super cool. Mhm. Ich mochte das halt da schon, ne, mehr, wenn das so ein bisschen rougher irgendwie ist, ne, der Kontrast ein bisschen höher ist. Und ja, deswegen habe ich mich sehr stark am Anfang in diesem Barcelona Neo Traditional orientiert. Ne? Und bei Sam Clark fand ich, war das teilweise auch ein bisschen so, das war auch irgendwie grafischer. Mhm. Der hat ja auch sehr viel mit so Flächen und so gearbeitet und nicht mit so diesen extremen weichen Schattierungen. Mhm. Also klar waren mir die Sachen früher und immer noch zu knallig meistens. Aber ich mag so diese Formsprache, ne? Dieses Grafischere. Ganz gerne, ja.
Was ist, macht für dich allgemein ein gutes Neo-Traditional aus? Oder nennen wir es so, oder was, wann ist, sagst du selber auch, das ist einfach eine gute Tätowierung?
Also ich finde, es muss ohne Farbe fertig sein. Das finde ich so ein Ding, das habe ich irgendwie schon ganz lange. Also wenn es ohne Farbe fertig ist und funktioniert so, dann ist es auf jeden Fall gut. Und es muss, ich sage immer, das Haltbarste ist Schwarz und Freistand. Also ich finde es auch super wichtig, dass da, wo keine Farbe ist, oder beziehungsweise, dass ein Tattoo viele Stellen hat, wo keine Farbe ist und es sieht nicht aus, als würde da Farbe fehlen. Das finde ich auch wichtig, weil also das ist halt eigentlich noch haltbarer als schwarz. Ne? Also es verändert sicherlich keine Flecken. So, wenn man das gut einbaut, ist das, finde ich, tausendmal eleganter. Und ich finde, Eleganz ist da auch ein wichtiger Punkt, als wenn man da jetzt irgendwie mit einer hellen Farbe alles ausmalt und dann sieht das irgendwie total schnell, dann verändern sich die Farben, dann wird das fleckig oder so. Das mag ich nicht so gern. Und ja, ich finde, so ein gutes Tattoo macht für mich aus, dass mit wenig viel Wirkung, viel Kontrast und so erreicht wurde. Mhm. Und nicht mit viel wenig oder mit viel, viel, ne, sondern mit möglichst wenig, möglichst viel. Ich versuche auch immer, das so zu machen, dass es irgendwie technisch, wenn man so relativ nah dran geht und mal so guckt, ist es teilweise richtig stumpf, ne? Also Fläche an Fläche an Fläche und nur so ganz kurze Schatten und gar nicht so viele Farben eigentlich. Aber wenn man sich das Gesamtbild anguckt, dann sieht es nach viel mehr aus. Dann denkt man so, es ist so voll irgendwie so, ne, ziemlich plastisch oder viel, viele Farben, viel Wirkung. Aber wenn man so genauer rangeht und wenn man so analysiert, ist es eigentlich ziemlich stumpf irgendwie. Das mag ich gerne. Mhm. Also wenn man so auf den zweiten Blick merkt, dass es gar nicht so schwer ist oder gar nicht so komplex. Ja.
Hast du ein Projekt in der Vergangenheit von deinen letzten Projekten? Hast du ihm das vorher geschrieben?
Nee.
Nee. Was du besonders hervorheben kannst, weil da ein Aspekt dran war, der dich entweder total gereizt hat oder worauf du total Bock hattest oder was eine Herausforderung war?
Boah, kann ich nicht beantworten, bin ich darauf vorbereitet. Da hat jemand seinen Job nicht gemacht. Nein.
Oh. Guck doch mal in dein Telefon rein.
Boah, ich weiß es wirklich nicht. Okay, ich gucke mal kurz. Ich gucke mal, ich weiß es wirklich nicht.
Also in den ersten neuen Bildern ist doch bestimmt ein richtiger...
Da ist immer dann was drin zu finden.
Tolles Projekt, wo man sagt...
Ach, ich habe gar kein Internet wegen Flugzeugmodus. Und wenn man den ausmacht, dann wird man so gestresst von den ganzen Sachen, die man verpasst hat.
Weil bei dir die 1000 DMs reinfliegen?
Nein, ach Quatsch, so ein Spaß. Ich muss kurz warten, bis das Internet...
10.000 DMs.
Die kommen von oben alle.
Du machst es auf, dann steht da 10.000.
Das macht doch, also macht ganz viele Leute bei mir total wuschig, dass ich habe bei einer App so Notification 10.000.
Warte, die nie?
Liest. Nee, meine E-Mail. Ein
stimmt, E-Mail. Das löst doch Stress aus.
Postfach.
Einen roten Dinger da, die schneide ich mal aus.
Ich finde es ganz witzig.
Ja? Stresst dich das und du hältst
es für Nee, irgendwann hat mal jemand gesagt, er findet es geil zu sehen, wie das aussieht, wenn da 10.000 steht.
Ach so.
Und dann habe ich gewartet, jetzt sind 10.300 oder so.
Boah, das kann ich tatsächlich schlecht beantworten.
Vielleicht geht dir ja auch alles leicht von der Hand immer.
Mir geht es eigentlich nur bei sowas, muss nicht das beste Projekt sein, sondern nur ein Fallbeispiel, wo wir was Konkretes
in deine Arbeit eintauchen können.
Weil sonst ist es immer sehr allgemein alles und nicht so plastisch. Deswegen, also ich kann es auch einfach aussuchen.
Echt? Boah, jetzt bin ich gespannt. Ja.
Ja, dann muss man nur mal hergeben.
Ach, ich kann es hier machen.
Ja, weil ich habe nämlich kein Internet hier.
Ja.
Und deswegen. Ich lade aber auch so wenig hoch, tatsächlich.
Warum lädst du so wenig hoch? Weil das wollte ich dich auch nämlich schon fragen.
Weil ich so faul bin.
Ach so, nicht weil du so.
Ich
glaube,
das
fand
ich ganz
bist.
Gut. Das fand ich ganz gut. Also hier, das ist so ein...
Das ist der, wusste ich doch.
Spiel wie das große Projekt. Das hatte ich mal irgendwann in der Story, glaube ich.
Ne? Oberschenkel, Schlange mit Peony und Wolf. Hund? Wolf?
Dobermann.
Okay. Ach so, Ja. Zwei Hundeköpfe mit den Peonies und den Schlangen.
Halt mal in die Kamera.
Hell-dunkel. Vor allen Dingen
auch. Oder in welche Kamera muss das halten?
Hier.
Ist das dir das? Ach so, das ist jetzt nur auf deinem privaten Handy.
Ja, aber ich wollte das eh nochmal posten.
Ah ja,
aber das ist gut, das kannst du gleich im Zuge der Folge dann machen.
Ey, ohne Scheiß, das mache ich.
Wir bringen dadurch die Leute auch dazu, dann endlich ihre Sachen mal zu posten.
Ich poste das gleich. Das mache ich, das ist gut.
Cool,
gute
dann können wir es nämlich auch verwenden.
Weil ich glaube nämlich, dass die meisten Sachen, die ich jetzt irgendwie hier so, die mir jetzt eingefallen wären, die habe ich, glaube ich, alle nicht gepostet.
Nee, aber das ist doch super. Ja. Wir wollen wissen, wann, wie kam die Anfrage?
Boah, das weiß ich nicht mehr, ist so lange her.
Was war da schon drin in der Anfrage? Schon all das?
Damit wir ungefähr den Ablauf haben, wie es läuft. Ja.
Wie du so drauf bist sozusagen.
Wie man an dich rantreten kann.
Okay. Ja, ich habe jemanden, der meine Termine macht. Mhm. Ich mache das nicht selber, weil ich bin da drin zu schlecht. Und verpeile das dann immer schnell. Mhm. Und das läuft eigentlich so, dass die Leute bei mir einfach nur einen Termin machen für ein Tattoo. Ich mache eh nur ein Tattoo am Tag, weil ich finde immer, wenn man zwei oder drei macht, dann wird immer eins schlechter als das andere. Und das hat kein Tattoo verdient.
Ist das auch immer das Erste? Das Zweite, was schlechter wird, weil man die, oder?
Das ist bei mir meistens so.
Ja.
Ja, ich bin dann so komplett so, dass ich dann so alles gebe irgendwie, ne? Und mich da so voll drauf fokussiere. Ja, ja. Und dann ist es auch so, dass ich beim ersten Tattoo dann die Zeit überziehe und dann schon gestresst in das zweite reingehe und dann auch einfach platt bin.
Auch schön, ne? Man muss warten und kriegt dann noch das Schlechtere. Mhm. Aber bezahlt den gleichen Preis wie.
Ja, ja, unter Umständen, ne? Gut, dass mir das
aber
nicht
machst
passiert.
Ja nicht mehr.
Mach ich nicht mehr. Genau, deswegen ist es eigentlich so, die Leute machen einfach nur einen Termin für ein Tattoo und die schreiben da auch natürlich rein, was sie haben wollen, so, aber das ist eigentlich egal, weil ich gucke mir das eh nicht an, weil ich das immer so mache, dass ich fahre zur Arbeit und dann bin ich da und dann sehe ich den Kunden oder die Kundin und...
Du weißt wirklich gar nicht,
nein,
dass da ein Dobermann und eine Schlange oder...
Nein, dann frage ich, was machen wir denn heute und dann...
Wirklich?
Ja, ich mache das immer so.
Ist ja krass.
Ja, weil das wird das auch besser. Irgendwie.
Da wird das besser.
Ja.
Also ich meine, es wird ja offensichtlich gut, also scheint es ja zu funktionieren.
Ja, und dann, eigentlich mache ich es so, ich sage dann einmal Hallo und dann baue ich meinen Platz einmal auf, weil ich bin auch leider, also das ist wirklich nichts, worauf ich stolz bin, aber ich kann nicht gut pünktlich kommen. Das kann ich einfach nicht. Ich komme halt immer 2-3 Minuten zu spät und meine Kunden und Kundinnen, die sind natürlich immer irgendwie, müssen die gar nicht, sag mal zu spät kommen, erwünscht, manchmal auch 5 Minuten früher da. Deswegen, also ich sage dann Hallo und baue dann eben auf. Und dann frage ich, was wir machen und dann entscheide ich, je nachdem, was es ist. Wenn mir das zu viel Malerei vorher ist irgendwie, ne, und zu viel vorbereite und so, dann mache ich es meistens freie Hand, weil ich will die nicht so lange warten lassen. Mhm. Und
in dem Fall, mit was hast du da angefangen?
Weil das ja gespiegelt ist. Wir haben erst einen Dobermann gemacht, dann haben wir beim nächsten Mal einfach den Dobermann tatsächlich gespiegelt.
Ah, okay.
Und dann halt nur in anderen Farben so. Die Schlange, ich habe das alles gestencelt, weil das ja gespiegelt ist. Mhm. Ja. Aber sonst mache ich es auch, wie gesagt, oft so, dass ich Sachen dann vor der Hand mache irgendwie. Dann gerade so größere Sachen, wenn die so angepasst werden müssen oder wenn das jetzt irgendwie so ein Sleeve ist oder so. Ich habe zum Beispiel hier so ein, kann ich auch noch kurz zeigen. Mhm. Jetzt habe ich auch wieder Internet. Ich habe mal, den habe ich sogar auf meinem Profil.
Wollte gerade sagen, sonst wäre das ja auch witzig, dass man über den Podcast Umweg seine Sachen veröffentlicht.
Ja, wäre cool, wenn man die sonst nicht veröffentlichen wollte. Ja.
Ich habe so schlechtes Internet. Ich sehe es, ich kann es leider nicht laden.
Ich hab sein Profil hier offen. Okay, sag mal, was es ist.
Das ist so ein Sleeve mit so einem schwarz-weiß-rot-grauen Vogel.
Schwarz-weiß-rot-grauer Vogel.
Ah, die Lilith ist immer noch eines meiner Favoriten. Ey, Hammer.
Ich mag den Pelikan doll. Nö. Warte, ich kann es rumdrehen. Nee, ich habe gesagt, den Pelikan mag ich.
Was ist das?
Schuhschnabel, da.
Links. Da?
Es gibt ein Tier, was Schuhschnabel heißt?
Ja.
Wow, dazugelernt. Oh ja, schön.
Ja, also das zum Beispiel, das finde ich ganz gut.
Mhm. Wie filmen wir das jetzt?
Nee, das müssen wir dann verlinken.
Ja.
Machen wir nie.
Ja, doch. Ist halt vor 26 Wochen, ist vom 10. Oktober.
Ist ja schon so lange her, dass ich das gepostet habe und noch länger, als ich es angefangen habe. Aber da war das zum Beispiel auch so, da weiß ich es irgendwie noch ganz gut, da war das auch das erste Mal, dass ich das halt so konsequent gemacht habe, also was Großem, dass ich dann zur Arbeit gekommen bin und gedacht habe, so, okay, was machen wir denn heute? Und dann wollte ich so ein komplettes Sleeve halt haben. Und dann dachte ich so, ich kann die jetzt auch nicht so lange warten lassen. Aber ich habe das auch übelst gefühlt und richtig Bock drauf gehabt. Da habe ich das einfach freihand gemacht.
Der Aufbau, die Komposition?
Den ganzen Arm, ja, ja.
Ohne Vorbereitung.
Ja, und das hat super geklappt. Und seitdem habe ich dann irgendwie, mache ich das auch bei so großen Sachen, gerade bei so großen Sachen so, weil ich habe da gar keinen Bock drauf. Irgendwie, also mir ist super wichtig, wie Tattoos platziert sind. Und ich finde es super wichtig, dass es halt wirklich so, ne, mit der Form geht und das, was man sieht, wann man was sieht und so, ne, dass das jetzt nicht einfach so draufgeklatscht ist. Und ich finde, bei so Patches oder so ist das mal ganz gut überschaubar. Da nehme ich so Maß. Meistens mache ich es so, dass ich dann einmal grob draufmale, was hin soll, mhm, ne, auf die Körperstelle, um einfach zu gucken, wie das da wirkt. Und dann habe ich so eine Klebefolie, die benutzt du auch, die man da so quasi draufklebt und dann wieder abzieht, dass man das quasi zweidimensional übertragen kann. Mhm. Und bei mir ist es dann immer so, ich entscheide dann immer in dem Moment, wenn es schon gut aussieht, wie ich es grob draufgemalt habe, mache ich es einfach zu Ende. Und wenn ich mir denke, es ist nachher zu viel Arbeit oder irgendwie ist gespiegelt oder so, ne, dann mache ich auf der Basis einen Entwurf. Und in dem Fall war das so, ich habe dann auch angefangen, das grob draufzumalen und habe gemerkt, so, boah, das wird so riesig und das jetzt irgendwie zweidimensional zu malen und dann draufzukleben, es wird niemals so gut aussehen, wie es da jetzt schon aussieht, dann ist es auch zu Ende gemalt. Und seitdem mache ich das meistens so.
Und du suchst dir ein Referenzhaus oder ist es referenzfrei? Oder?
Ich habe da ein Foto neben, von dem Foto, von dem Vogel einfach neben.
Dir reicht, es muss auch nicht hier eine Bandbreite von allen Perspektiven, dir reicht dann ein Foto, oder?
Ein, zwei Fotos.
Ja.
Ja.
Gott, das würde mich ja fertig machen, stresstechnisch.
Mich total.
Auch dass du weißt, also du kommst morgens an und weißt nicht, ob Vogel oder Frauenkopf.
Nee.
Aber du könntest das wissen, weil es in deinem Kalender steht.
Ja, also ich sehe schon natürlich, also wenn ich jetzt irgendwas vorhab oder so, ne, oder danach noch irgendwas erledigen will oder keine Ahnung, dann gucke ich so, dauert es lang oder nicht. Aber sonst meistens, also wenn ich jetzt nichts anderes geplant habe, dann fahre ich einfach zur Arbeit und dann
wird das. Könnte sein, dass deine Frau dein Mann sitzt auch.
Ja.
Das weißt du auch nicht.
Nicht immer, ne.
Wie lange dauert das, so ein ganzes Sleeve aufzumalen? Ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht.
Also ich mache das zum Beispiel auch nie komplett dann alles in einer Sitzung, auch mit den Linien. Ne? Also ich arbeite dann in Ebenen. Also das, was vorne ist, ne, das, ich habe letztens auch so einen Rahmensleeve angefangen. Mhm. Alles, was vorne ist und was wichtig ist, das mache ich sofort. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade bei so einem Sleeve, da spiele ich auch immer gerne mit so, ne, Ebenen, dass zum Beispiel, dass man nicht checkt, was war zuerst da. Ne? Dass man immer Überlappungen quasi, ne, zwischen den einzelnen Teilbereichen der Motive hat.
Ach so, deswegen die Hunde auch als erstes, weil die sind ja vorne gewesen. Ne? Genau. Die Blume ist dahinter.
Ja, deswegen haben wir die zuletzt gemacht. Ja.
Ja.
Und in dem Fall mache ich es dann so, wenn ich dann weiß, okay, der eine Flügel, der ist im Vordergrund vor dem beispielsweise Unterarmmotiv von dem Raben, wovon ich gerade gesprochen habe. Und der andere Flügel, der ist der Hintergrund von dem Motiv, was auf dem Unterarm ist. Dann leine ich den Hintergrundflügel einfach noch nicht. Und in der anderen Sitzung machen wir dann die ganzen restlichen Linien vom Arm zum Beispiel. Also ich male das dann quasi einmal als Rough Sketch alles auf. Und das, was ich so fein ausarbeite, dass ich das an dem Tag tätowiere, das mache ich dann ordentlich. Das tätowiere ich dann auch und das, den Rest lasse ich offen.
Und machst noch ein Foto, dass du es fürs nächste Mal weißt.
Ja.
Und die Dauer?
Weiß ich nicht.
Wenn jetzt so ein Unterarm? Mehrere Stunden? Eine Stunde?
Nee, mehrere Stunden auf keinen Fall. Also ich bin da, glaube ich, auch relativ schnell. Eine Stunde, keine Stunde.
Weil ich da auch schon.
Das macht das Graffiti, da muss man schnell sein.
Ja, wirklich. Ja.
Weil ich habe jetzt auch schon gehört, dass man 4 bis 5 Stunden sitzt, wenn man freie Hand aufgezeichnet bekommt. Und dann denke ich, ja, das ist auch sportlich, aber wenn es schnell geht. Ist das sehr detailliert, die Vorzeichnung, oder machst du viel noch?
Also ich finde meine Sachen gar nicht detailliert.
Nee, ich meine, wird mit dem Stift alles genauestens, oder machst du mit der Maschine dann nochmal Sachen, oder machst du Schattierungsrichtungen?
Also ich adde immer, mit jedem Ausarbeitungsschritt adde ich wieder was dazu. Also ich versuche eigentlich, also wenn es reicht, dass ich es mir vorstellen kann, ne, dass ich die Form habe, alles, was geleint werden muss, dann reicht mir das. Dann leine ich auch nur das. Und so Muster in irgendwelchen Federüberlappungen oder wenn ich weiß, da kann ich jetzt theoretisch noch was reinmachen und das würde mich übelst aufhalten, das jetzt zu machen, dann mache ich das nicht. Genau.
Krass. Okay.
Dann und Open End, wie viele Stunden tätowierst du dann?
Ich arbeite meistens gar nicht so lange. Also ich arbeite meistens im Schnitt so zwischen 15:30 und 17 Uhr Feierabend.
Also?
Fangen um 11 Uhr an.
Ja. Ich habe auch so einen Vorteil, das Neo-Traditional, dass man 8 Stunden sitzen muss.
Früher war es auch so gefühlt.
Ja. Ja, also ich habe ja gesagt, dass ich immer versuche, mit wenig viel Wirkung zu erzeugen. Und ich arbeite ja viel mit Flächen, die ich einfach nur aneinanderreihe und mit so leichten, kurzen Schatten und so. Und das mag ich ja auch, ne? Dass es irgendwie wenig, eigentlich ne, relativ wenig irgendwie ist, also rein technisch betrachtet. Aber dass es trotzdem versucht, viel Wirkung irgendwie zu haben, das mag ich auch dran. Und das natürlich, es kommt vom Graffiti, das steckt halt so in mir drin. Bevor ich angefangen habe zu tätowieren, war es für mich halt immer so ein Kernmerkmal von einem Bild, dass es auch schnell umsetzbar ist. Und das ist mit wenig viel Wirkung und so, das ist auch so ein Graffiti-Ding einfach bei mir. Das ist so,
du hast
so
ja
mit
auch
drin.
Viele Linien trotzdem. an sich.
Kommt drauf an, was man sich anguckt.
Das Krokodil zum Beispiel?
Ja, das ist jetzt mal wirklich eine aufwendige Ausnahme. Da also habe ich auch länger dran gesessen.
Oder hier die indische, ich weiß nicht,
Kali.
Was, Kalis?
Das ging, glaube ich.
Na krass.
Und ja, und noch ein Gamechanger bei mir war die 19er Magnum.
Das hat es damals erzählt, wo ich dachte, what? Ja. 19er? Mhm. Aber dadurch kriegst du weiche, was hast du, schneller oder weiche Schattierungen?
Einfach schneller. Also man kriegt die Linien super easy rein, irgendwie. Also ich habe eine Zeit lang sogar nur die 19er genutzt, ohne die 9er. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass so diese roughen Schatten, die ich eigentlich voll mag, ne, dass die mit der 9er einfach besser gehen. Mhm. Und dass ich dann weniger auf den Magnum so verkanten muss. Mhm. Und deswegen habe ich so diese Kombo 9 und 19er, mit der ich gut klarkomme. Mhm.
Ja. Kommen alle Kundinnen damit klar, dass die im Grunde vorher nichts wissen und nichts sehen? Weil sie können ja auch im Grunde auch keine Skizze sehen am Termintag.
Nee, also die meisten kommen damit klar. Also ich habe immer das Gefühl, so bei neuen Kundinnen ist es so, dass die manchmal so ein bisschen verwirrt sind irgendwie. Aber ich lege auch mal Wert drauf, also auch bei der Vorbereitung, selbst wenn ich jetzt eine Skizze mache und das jetzt nicht frei Hand mache, was ich phasenweise überwiegend mache, dass ich auch bei dem Entwurf halt schnell bin. So, ne? Die sitzen eigentlich selten lange. Ich habe manchmal so Tage, da läuft es irgendwie nicht so, ne? Da habe ich ja nicht so den Flow. Man ist ja auch dann darauf angewiesen, wenn man so arbeitet, dass man im Flow sein muss,
ja,
und dass man auf jeden Fall an dem Tag Flow haben muss und das
voll
auf jeden Fall passt. So, ja, ne? Und es gibt halt Tage, da ist das einfach nicht so. Es gibt ja so Tage, da liegen mir so runde Formen und irgendwie Blumen total gut. Und da muss ich aber einen Wolf tätowieren. Und es gibt Tage, da wird mir ein Wolf super gut liegen und da muss ich eine Blume tätowieren. Das gibt's auch.
Aber was machst du dann?
Dann sag ich den Kunden das. Also das ist...
Also
das
hast, auch schon mal, du bist, hast auch schon mal einen Termin gecancelt?
Nein.
Nee.
Nee, ich sag dir nur, dass es heute länger dauert, weil ich heute einen Blumentag hab und einen Wolf tätowieren
muss.
Ach,
okay.
Ja, ja. Also ich bin dann auch schon sehr mitteilungsbedürftig, sag denen dann auch, wie es ist halt einfach, ne? Was anderes kannst du ja nicht machen. Aber dann, also nur so als Rechtfertigung, wenn die mal zu lange warten oder
ja,
so, ne? Aber in der Regel wartet man bei mir eigentlich nicht wirklich lange darauf. Es geht immer relativ schnell und hat halt unterschiedliche Gründe, warum ich so arbeite.
Ja, erzähl mal.
Einmal, weil ich, glaube ich, auch grundsätzlich perfektionistisch bin.
Mhm.
Und wenn ich mich im Vorfeld vorbereiten müsste, irgendwie einen Abend vorher oder so, da gibt es für mich auch viel zu viele Unsicherheiten, die ich da nicht weiß. Also der Kunde kann sich also weil ich das auch alles ja schon erlebt habe, der Kunde kann sich umentschieden haben, der will oder sie will doch was anderes haben. Es passt gar nicht an die Stelle, wo es hin soll. Die Stelle wechselt und ich lege halt Wert drauf, es muss halt alles passen. Ne? Es muss das Motiv muss zu der Person passen irgendwie, ne? Und ich muss halt irgendwie so diesen Vibe spüren und das fließt immer ins Motiv mit rein, so. Das muss vom Format passen, es muss halt irgendwie alles passen. Und ich muss mir halt sicher sein, dass auch die Person genau das haben will und dass ich das auch finde, dass es so, wie ich es dann male, ne? Und das ist jetzt nicht das Motiv, was ich der Person anbiete, sondern das ist die Art, wie ich es male, dass es dann auch zu der Person passt und zu den anderen Tattoos passt. Das sind für mich so viele Variablen,
okay,
ne? Die das am Ende irgendwie, also die dann quasi dieses System bilden, um zu entscheiden, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass ich mir nicht einfach so nehmen kann, oder dass mir das nicht einfach nehmen kann und sagen kann, so, ich bereite das jetzt heute abends vor und es wird genauso gemacht und das passt dann auch. Wenn irgendwas davon nicht passt, mache ich es nochmal neu.
Inwieweit haben umliegende Tätowierungen für dich einen Einfluss dann?
Ich finde, es muss halt passen, ins Bild passen. Also,
also orientierst du dich dann an Detailgrad und Farbe oder?
Genau.
Achso, das würdest du ein bisschen
dahingehend
anpassen. Das ist ja nett.
Ja,
das ist hier Respekt.
Ist nicht so
oft. Das ist das Respect-Ding.
Mhm. Also ich finde es schon wichtig, dass das, also dass die Motive sich dann eher gegenseitig bestärken.
Ja, oder?
Ja.
Beeinflusst, also einen Kontakt
miteinander
machen.
Voll. Weil,
anstatt einfach zu ignorieren.
Ist so, weil man kann es ja auch so machen, dass man sagt so, jedes Tattoo ist für mich eine Konkurrenz, ne, und ich will das so ausstechen und will das dann halt einfach irgendwie besser machen und so, aber der Arm, soll ja kein Kampf auf dem Arm stattfinden irgendwie, ne, zwischen Egos, ne, von Leuten, die Tattoos gemacht haben, sondern das soll ja am Ende der Person, zu der Person passen. Und wie gesagt, da sind, finde ich, so viele Variablen, dass ich mir gar nicht oder fast nie vorher sagen kann, so, das wird passen, was ich jetzt male. Und dann bin ich blockiert so ein bisschen und kriege das dann auch nicht hin. Und denke mir dann so, ah, was ist denn, wenn das hier so ist oder so, ne? Und ändern dann die ganze Zeit Sachen ab und am Ende, was dabei rumkommt, ich sitze dann wirklich zu Hause Stunden und bin unzufrieden am Ende. Und ich habe das dann früher sogar in dieser Übergangsphase, bevor ich so angefangen habe zu arbeiten, so gehabt, dass ich dann 2 Stunden abends was vorbereitet habe und morgens mein iPad aufgemacht und dachte so, boah, sieht das scheiße aus. Und wo der Kunde dann kam oder die Kundin, habe ich dann einfach komplett wieder von vorne angefangen und es gefiel mir besser und ging viel schneller. Und ich bin dann so fokussiert durch dieses Zeitlimit, ne? So die Person ist da und ich kann mich jederzeit mit der austauschen. Man hat ein Gefühl dafür, man merkt ja auch, wenn man sich unterhält oder ich lasse mir dann auch mal gerne Sachen von den Kunden zeigen, was sie gut finden und lasse mir dann von denen begründen, was sie daran gut finden und was sie daran nicht gut finden. Stell vielleicht selber noch mal ein, zwei Fragen, um ein Gefühl für deren Geschmack zu bekommen, um den perfekten gemeinsamen Nenner zwischen dem, was ich kann und machen möchte und dem, was sie haben wollen, zu finden. Und das kann ich nur an dem Tag. Ja.
Krass.
Ja, ein Wahnsinns-E-Mail-Aufwand, wenn du jetzt wirklich die Details alle abfragst. Ja.
Voll.
Ah, okay, da ist ein Interesse dran, auf die Kundschaft einzugehen, auf die benachbarten Künstler. Und ja. Ist auch, weil Schumitz macht ja viel Freihand oder ausschließlich Freihand? Also ich meine, es ist ein
Viel. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ja. Früher hat er, ich würde sagen, weiß nicht, gar nicht, so 80% der Sachen hat er schon Freihand gemacht.
Ist das ein Einfluss, wenn man jemanden sieht, dass es so, oder? Nee. Das war
tatsächlich nicht, weil zu dem Zeitpunkt war es, also da hatte ich noch selber so dieses Mindset irgendwie, für mich war es völlig ausgeschlossen, Sachen Freihand zu machen, irgendwie, also viel Freihand zu machen, weil ich wusste, dass das Ergebnis besser wird, wenn ich es nicht Freihand mache. Mhm. Und nur um es dann Freihand zu machen, würde ich auf keinen Fall ein Tattoo Freihand machen. Mhm. Also ich habe so lange, wie ich wusste, so ich bin darauf angewiesen, ne, dass ich ein iPad habe, ne, und dass ich diese Sicherheit noch nicht habe. Also bin ich darauf angewiesen, dass das Ergebnis nur bestmöglich werden kann, wenn ich es vorbereite. Mhm. Dann war es für mich absolut klar, dass ich das auch noch vorbereite. Und mir das auch völlig egal ist, ob ich jetzt irgendwie so zeigen kann, irgendwie, guck mal, ich kann das jetzt irgendwie auch mal Freihand machen. Also das hätte ich nicht gekonnt. Und erst, also dass
ich. Es geht
nicht
ums Flexen.
Genau.
Sozusagen.
Ja. Und dass ich dann irgendwann wirklich angefangen habe, Sachen Freihand zu machen, das hat sich irgendwie mit den Jahren durch die Erfahrung und sowas irgendwie ergeben. Ne? Man ist dann immer weniger angewiesen auf Referenzen. Ich habe dann auch relativ früh schon angefangen, ohne dass ich Sachen am Ende auch Freihand tätowiert habe, die einmal grob von der Form so aufzuteilen, ne? Und den Körper anzupassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, okay, ich kann das jetzt auch einfach zu Ende malen. Und dieser Zeitpunkt, wo ich dann in der Lage war, Sachen freihand mindestens so gut zu machen wie auf dem iPad, das war ein Zeitpunkt, da habe ich gar nicht mehr im Hardcore gearbeitet. Mhm. Also hätte sich das überschnitten, dann hätte ich mir da sicherlich ne, die eine oder andere Sache so abgeguckt und so. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich noch da war, da war ich nicht, selber nicht dazu in der Lage und deswegen war das für mich nicht interessant. Also klar war es interessant, als Betrachter zu sagen so, oder zu sehen, dass jemand so aufwendige Sachen freihand macht, total. Aber es war für mich noch nicht irgendwie, dass ich das so in meine Arbeit mit einfließen lassen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage dazu war, dass quasi relativ zu meinem eigentlichen Niveau hätte umsetzen können, ne, Sachen freihand zu machen, die dann auch gut werden. Ja.
Von wem hast du dich selber tätowieren lassen und hat das dich irgendwie bei jemandem beeinflusst? Oder hat es was, also ihr sagt ja immer alle, dass es am meisten auch hilft, sich selbst tätowieren zu lassen. Gab es da Impulse, gute?
Ja, bestimmt. Ganz viele.
Das ist eine stattliche Sammlung.
Also du bist von Sebastian Domaschke tätowiert?
Ja.
Habe ich gehört?
Hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Ja, weil da finde ich, ist es nämlich, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist mit wenig viel. Ne?
Da habe ich mich auch wieder erkannt, ja.
Ja, viel Ausdruck und so. Ich finde bei dir halt total beeindruckend, also wie einfach du die Motive aufbaust und dass dir auch gerade durch diese Flash-Wechselwirkung halt so, genau auch das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dieses statische, neutrale, zeitlose. Ich finde, das ist so auf den Punkt getroffen. Also ich, und das bedeutet wirklich schon viel. Ich habe sogar Bilder von dir bei mir in der Wohnung hängen. Also wirklich. Ich habe, glaube ich, keine Tattoo-Sachen bei mir in der Wohnung hängen, außer von dir so ein paar Flashes. Mhm. Ja.
Oh. Bromance.
Ist auf jeden Fall ein Kompliment, wenn so ein, der sich so richtig reingenördet hat, der das dann entscheidet, ne?
Ja. Ja, okay. Ja. Gab es noch sowas? Gab es noch Leute, wo du.
Am Anfang hat mich tatsächlich extrem beeinflusst, dass ich von Toni ein Tattoo auf dem Unterarm habe. Oh. Weil das sieht man ja total. Ich habe keine anderen Tattoos. Also das ist halt hier so ein riesen Teil.
Richtig schön.
Hast du auf dem Arm sonst nichts?
Doch, ich habe mittlerweile. Ja. Hier ist auch nochmal eins von Toni und hier oben ist eins von Marvin. Das ist gerade mein letztes Tattoo hier. So ein cooler.
Ach, du hast es!
Oh, das ist geil, mega cool.
Voll. Ich finde es auch geil, dass es nur zwei Farben hat.
Das ist richtig cool.
Ja. Voll geil.
Marvin, Shoutout. Die denken, glaube ich, wir sind so richtig Marvin-Fan.
Ich bin auch ein Marvin-Fan.
Ja. Ich bin auch ein Marvin-Fanclub. Also
ja, richtig.
Brauchen wir gar nicht abstreiten.
Ja, das ist richtig gut.
Wir einfach, ich hatte das im Podcast schon so angekündigt und dann haut er einfach diese Morph, wie nennt man das? Einfach diese wilden.
Amorphen.
Wilden Dinger raus.
Ich glaube, Morph-Dinger. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich glaube, die heißen Morph einfach.
Und wie ist dazu? Er sagt, was du machen. Wie bist du zu der Tätowierung gekommen?
Also Marvin und ich sind gut befreundet. Also wir treffen uns ab und zu und chillen dann einfach rum und manchmal tätowieren wir uns dann irgendwie. Meistens eher mich, deswegen fühle ich mich immer schlecht. Aber beim nächsten Mal tätowiere ich ihn auf jeden Fall. Und da war das irgendwie so, das war ganz witzig, ich hatte so einen Terminausfall in Bielefeld, weil er die Olga besucht hat. Mhm. Und ich hatte frei. Und wir haben uns irgendwie, bei uns ist das so ganz witzig, wir haben so eine lustige Dynamik irgendwie, dass wir uns immer verabreden und immer einer von uns den Termin absagt, weil wir beide halt komplett die Verpeilten sind, so, ne? Und das passiert wirklich fast immer. Und wir sind uns dann auch nie böse, aber das, wenn man sich dann nie böse ist und wenn das immer egal ist, wenn irgendjemand den Termin absagt, nimmt man das, die Termine auch nicht mehr so ernst.
Ja, ja.
Und das hat dann zuletzt, bis zu diesem Tattoo hier, hat das tatsächlich, glaube ich, das war, glaube ich, die längste Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, so vielleicht fast ein Jahr oder so. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass er einen Terminausfall hat. Ich hatte Zeit. Ich so, ey Marvin, ich komme nach Bielefeld, kannst mich auch tätowieren. Aber dann sehen wir uns doch. So, ne? Mhm. Er so, ja, geil, machen wir auf jeden Fall. So, ne? Und dann dachte ich irgendwie, ich so, ja, ich kann dich auch mal tätowieren, weil das, wir hatten das halt irgendwie schon wieder seit Jahren offen, dass ich ihn das auch mal wieder tätowiere. Und dann komme ich da an, hat er so alles schon aufgebaut und ja, dann hat er mich halt spontan tätowiert. Also ich hatte gar nicht geplant, dass er mich tätowiert. Ich dachte, wir sehen uns einfach und ne, wenn, dann begleiche ich meine Schuld, aber dann, ja.
Okay, und er hat genau. Aber entschieden, was wird? Oder du hast gesagt, mach einfach.
Ich meine, ich habe es mir aus dem Flash-Buch, glaube ich, ausgesucht von ihm, ja. Ich habe mir das so ausgesucht. Und dann ist es aber, glaube ich, irgendwie dann nochmal so ein bisschen anders geworden, dadurch, dass es jetzt auch nur aus zwei Farben besteht. Mhm. Ne? Weil eigentlich sind ja diese Morph-Dinger meistens so, dass in dem Fall wahrscheinlich ne, so ein, der Adler einen gelben Schnabel hat. Mhm. Und das ist, besteht jetzt nur aus Rot, Grün und Schwarz.
Da ist das Frische dran, ne? Das ja. Ist noch mutiger.
Voll, finde ich auch mega geil.
Und der Arm ist farbig und der ist schwarz?
Genau.
Und was ist der fertig schon?
Nee, hier fehlt noch was. Und hier oben irgendwo. Aber hier habe ich von Benny Beluga hier.
Ne? Schön, ey.
Mhm. Finde ich auch schön. Habe ich vorhin schon kurz gesehen.
Studio, wo ich arbeite, ist auch von Benny Beluga. Das ist von Rodrigo Calaca. Mhm. Das habe ich mir in Barcelona stechen lassen, als ich da ein Guestboard gemacht habe.
Marvin noch?
Von Marvin. Das ist auch von Marvin.
Ja,
und hier oben, da komme ich gar nicht dran. Das ist von Alessio Apel.
Auch alles schön kuratiert.
Ja, richtig auch schön. Mhm. Schön. Ach, ja. Bist du voll sonst so?
Nee.
Fronten und Beine
Front
und so weiter.
Ich fast fertig. Da fehlt immer noch eine Sitzung schon super lange, aber ich traue mich tatsächlich nicht.
Ach so,
ich die habt ihr beide. Das ist eure, die ist bei euch noch offen, oder
ja,
was?
Ja, noch eine Sitzung, glaube ich, ne?
Weil also Solarplexus.
Ja. Nein, ich glaube, das ist gar nicht mal so viel, aber ich habe irgendwie, ich habe in den letzten Jahren einfach irgendwie das nicht gefühlt, mich.
Ängste entwickelt.
Ja. Ja, ja, wie bei allen, ne?
So. Ja. Was ist bei dir auch frei? Der Bauch?
Bei mir das Gleiche.
Ach ja.
Einfach echt? Richtig Gas gegeben und dann gemerkt, jetzt wird es irgendwie traumatisch und jetzt muss ich erstmal eine längere Pause machen, die immer noch anhält.
Ei,
Streifen der Schande hat letztens jemand gemeint.
Ja.
Rippen
echt?
Sind noch frei, Bauch. Ja. Und wenn ich dich dann sehe, wie du leidest, kriege ich auch nicht unbedingt mehr Lust drauf.
Siehst du? Sag ich doch.
Oh, ja. Weil ihr so empathisch seid.
Auf dem Rücken habe ich auch gar nichts. Und auf dem Bein habe ich auch gar nicht so viel. Also ich habe eigentlich gar nicht so viele Tattoos. Also ich fühle das irgendwie nicht, dass ich so viele Tattoos habe. Also hier, das von Marvin, das ist so das Höchste. Hier, da ist auch gar nichts eigentlich. Ja.
Aber strebst du an, komplett voll zu sein?
Nee, habe ich noch nie.
Ist dir nicht wichtig?
Nee, das hat sich irgendwie, also dass ich überhaupt Tattoos habe, das ergibt sich halt immer so spontan. Aus so einer Laune heraus zu sagen, so boah, ich glaube... Du kannst mich mal tätowieren, finde ich, glaube ich, cool. Und dann mache ich das irgendwie so. Aber dazwischen, ich verfolge da keinen langfristigen Plan. Ich habe das auch noch nie gehabt, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall voll sein. Ich war ja auch die ganze Zeit, wo ich angefangen habe zu tätowieren, so die ersten Monate, Jahre, übelst untätowiert für einen Tätowierer. Ne? Ich hatte ganz lange nur das Tattoo und das hier oben. Mhm. Das war's. Und da haben sich auch mal manche drüber lustig gemacht, ne? Kollegen.
Kann ich das mir vorstellen.
Kennt man. Hm?
Ja, ja. Aber es hat mich auch nicht gestört.
Hast du, beobachtest du eine Entwicklung von deinem Stil, ob das gerade weniger wird, dass Menschen sich Traditionals oder Near-Traditionals tätowieren lassen? Stimmt dieses Gefühl von einigen?
Also von der Kundschaft? Ja, würde ich schon sagen, ja.
Dass es gerade ein Tal kommt?
Ja, glaube schon, ja.
Insgesamt in der Tattoo-Szene oder jetzt nur bei diesen
Stilarten? Vor allen Dingen in diesen Stilistiken, die gerade so groß und viel und sind.
Ja, ja.
Und wie gehst du damit um?
Weiß ich nicht, ist halt so Lauf der Dinge, weiß ich nicht, mache mir gar nicht so viel Gedanken drüber.
Da kann man ja nichts sagen, wenn er sowas antwortet.
Aber wenn du zu einem Sleeve ohne Vorbereitung kommst, glaube ich dir das auch.
Ja.
Ja.
Ja, ja, voll. Das scheint ja, okay, dann trägst du es jetzt nicht sorgenvoll vor dir her.
Nee.
Aber was würdest du machen, wenn es nicht mehr funktioniert?
Was anderes.
Anderer Stil erstmal oder gleich anderer Job?
Boah, ich würde was ganz anderes machen, glaube ich. Weiß ich nicht. Also ich will ja nur kreativ sein und resonieren mit dem, was mich interessiert. Mhm. Und ich habe ein breites Interessensfeld. Deswegen, ich denke mal, man findet schon seinen Weg irgendwie. Mhm. Ich bin da immer ziemlich zuversichtlich und ziemlich positiv.
Glaube ich dir sogar.
Ja, ich also, mache da wenig
Sorgen. Auch wie du ans Tätowieren rangegangen, das ist ja so ein Muster. Also einfach dieses, naiv klingt immer so negativ, aber naiv ist ja für mich ein neutrales Wort. Einfach unbedarft rein. Narrenqualität. Ich weiß jetzt nicht, ob es so spannend ist, aber du hast ja auch Wannadoos, wenn dich da die Menschen, die Kundschaft inspiriert und die vorhandenen Tätowierungen, was ist bei einem Wannadoo? Wie gehst du daran?
Ich mache eigentlich super ungern, also ich habe eine Zeit lang gar keine Wannadoos gemacht. Mhm. Dass ich überhaupt Wannadoos habe, ist eigentlich nur ein Ergebnis davon, dass es letzten Sommer halt auch wirklich weniger wurde und ich gemerkt habe, dass es halt wirklich Kunden gibt oder Kundinnen gibt, die irgendwie danach fragen, ob ich mal Wannadoos mache. Ja. Und eigentlich fühle ich das überhaupt nicht. Aber ich habe das dann mal gemacht, damit ich welche habe. So. Mhm. Und das ist tatsächlich bei Wannadoos so, dass die manchmal dann einfach passen. Aber eigentlich fühle ich das nicht. Aber es gehört halt leider dazu, dass man Wannadoos hat.
Ah ja.
Deswegen mache ich dann mal ab und zu, so einmal im Jahr mache ich dann mal ein paar Wannadoos. Irgendwie, die ich dann so release, damit ich da einfach welche habe. So.
Okay.
Ja.
War das jetzt mal interessant. Und die Motive guckst, orientierst du dich auch, was ist gefragt gerade, was könnte Kunden gefallen, könnte ich mir jetzt
vorstellen. Wenn ich so Wannadoos mache?
Ja. Oder wie gehst du daran?
Boah.
Die Auswahl des Motives.
Wenn ich Wannadoos mache, ist das eine Mischung dann aus, also meistens entsteht das ja aus der Not heraus, irgendwie, dass man dann merkt, so, okay, Sommerloch, irgendwie, und die voll viele Kunden wollen immer Wannadoos haben, dann mache ich halt mal Wannadoos. Und das ist dann so eine Mischung aus, ja, könnte ich mal wieder machen und das geht. So.
Ah, ja.
Also nicht mal so, dass ich jetzt denke, so boah, ich muss jetzt unbedingt irgendwie dies oder das unter die Leute bringen. Ich glaube, das hatte ich nur bei diesem Medusa-Backpiece, was ich irgendwann mal gemalt habe, vor 2 Jahren oder so, was so übelst aufwendig war. Da hatte ich irgendwie mal Bock, so einen richtig, richtig aufwendigen, krassen Rücken zu machen. Das ist auch sogar schon fast fertig. Mhm. Oder ist sogar fertig. Ja, habe ich noch gar nicht gepostet. Habe ich das gepostet? Weiß ich gar nicht.
Das ist das dritte Motiv, wofür wir ihn bringen, wozu wir ihn zwingen jetzt.
Ja.
Was? Woran liegt das? Was ist dein, warum du das nicht veröffentlichst?
Es ist mir einfach nicht so wichtig, irgendwie. Mhm. Also mich nervt das. Also, dass man das perfekte Foto raussuchen muss, dass man das dann so bearbeiten muss. Und ich bin ja, wie gesagt, glaube ich, von der Natur her so eher der Perfektionist. Und ich weiß, es gibt nie das perfekte Foto, es gibt nicht die perfekte Präsentation. Bei mir ist es so, es muss entweder alles gleich alt sein. Also erstens, es muss entweder alles quasi frisch sein oder es muss alles abgeheilt sein. Aber dieses teilweise abgeheilt, teilweise frisch, das poste ich nicht, das mag ich nicht. Weil diese frischen Stellen, dann die abgeheilten Stellen so relativ unknackig wirken lassen.
Also kannst du ein Großprojekt eigentlich erst nach einem ein halbes Jahr, nachdem es fertig war, also posten.
Ja, dann bin ich erst zufrieden damit und dann kann ich ein Foto machen und kann sagen, ja,
passt. Und da kommen meistens aber die Kunden nicht nochmal, sodass du es nochmal...
Ja, oder ich vergesse es dann noch ständig, das ist auch so, ne? Ich habe einen Kunden, der hat voll das geile Backpiece von mir, so, also das ist wirklich, ich bin damit zufrieden, also das heißt auch schon was, weil ich bin eigentlich immer mäßig zufrieden mit meinen Sachen und das hat super geklappt alles und das könnte man so langsam fotografieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal, wo ich es hätte fotografieren können, ob ich es überhaupt fotografiert habe, weil ich habe es wahrscheinlich wieder vergessen. Aber der kommt auch regelmäßig wieder, also von daher.
Und was heißt mäßig zufrieden? Du guckst dir immer die alten Sachen an und auf den Leuten und denkst,
Es gibt immer irgendwas,
hätte schöner werden können.
Ja, es gibt immer irgendwas, wo ich mir denke, ja, das hätte man irgendwie, ich glaube, heute hätte ich das jenes oder
dieses. Und sind es immer andere Sachen oder hast du ein Muster und hast festgestellt, es sind immer die und die Sachen, die dir nicht gefallen? Oder wo du es nicht perfekt findest?
Ich bin pingelig, was so die Farbeinarbeitung angeht. Die Sachen müssen halt wirklich komplett knackig sein. Es muss halt überall die Farbe perfekt drin sein. Das ist mir schon wichtig. Mhm. Also ich mache selten so Fehler, die ich jetzt selber bei mir anmerke, was jetzt so irgendwie schwarz oder so angeht oder Kontrast oder so. Das passt eigentlich. Aber ich habe oft das Ding, dass ich so irgendwo eine Stelle finde, wo die Farbe nicht richtig drin ist. Mhm. Oder manchmal auch 2 oder 3, wo ich mir denke, so, oh nein. So, das stört mich komplett. Mhm. So, ne? Das habe ich oft. Ja.
Mhm. Mehr technische Sachen ständig als grafische?
Ja, ich habe es jetzt gerade nur die Frage jetzt gerade nur so technisch beantwortet. Wenn ich jetzt so um den Motiv aufbaue, ich glaube, das ist deutlich mehr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich oft die Sachen, wenn die stehen, dann stelle ich die nicht mehr in Frage, weil ich kann es ja nicht mehr ändern.
Wenn die auch so spontan sind, dann ist es gleich wirklich im Fluss entstanden.
Ja, irgendwie schon.
Und dadurch ist es nicht mehr so Kritik, steht es nicht so doll unter einer Kritik später.
Mhm. Aber eine Sache, die ich rückwirkend öfter mal so bemängelt habe bei meinen eigenen Sachen ist, wenn ich, wobei ich weiß gar nicht, ob andere das so sehen, aber ich bin da so pingelig, wir haben ja gerade über den Detailgrad gesprochen, den relativen Detailgrad zu den anderen Sachen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mich das so stört, wenn der relative Detailgrad meiner Motive zu den anderen Motiven, die ich selber gestochen habe, zu eng oder zu breit ist, so, ne? Also da habe ich manchmal das Gefühl, so, da bin ich sehr pingelig und da treffe ich total selten irgendwie so meinen eigenen Geschmack. Wenn ich mehrere Sachen von mir sehe nebeneinander, dass ich so sage, so, okay, bei dem Motiv, das ist ein bisschen zu detailliert oder das andere ist ein bisschen zu locker. Ja. Das fällt mir auch oft bei meinen Sachen auf, das stört mich dann. Ja.
Malst du für dich selbst noch? Oder schaffst du es? Oder es klingt so, als würdest du jetzt nicht jemand sein, der dann noch abends nach Hause geht und nochmal malt.
Nee, meine ich.
Du machst Graffiti halt, als wenn du sozusagen dich nochmal anderweitig kreativ auslebst.
Also beim Graffiti-Malen ist es bei mir auch so, wenn ich sprühen gehe, das mache ich aber auch eigentlich schon immer so, dann ist es immer spontan, Freestyle irgendwie, ne, mit den Farben, die ich dabei habe, das, was fließt, was kommt so. Und ich mal immer schon relativ wenig Skizzen. Ich habe immer so Phasen, dann male ich mal ein paar mehr Skizzen irgendwie, dann mache ich so jeden Tag ein, zwei Skizzen so für 2-3 Wochen und dann habe ich wieder eine Phase von einem halben Jahr oder auch manchmal einem Jahr, wo ich keine Graffiti-Skizze male. Und wenn ich was an die Wand sprühe, dann ist es eigentlich immer spontan. Also wenn ich was mache, dann bin ich dabei so und wenn ich was anderes mache, dann bin ich nicht dabei. Also ich denke auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich ans Tätowieren, wenn ich nicht gerade im Studio bin.
Ach okay. Also du gehst auch nicht nach Hause und wälzt Bücher und beschäftigst dich damit noch oder so. Witzig.
Ja.
Also, weil das so ein bisschen so anders ist, finde ich.
Ja, hast ja gesagt, du bist da nicht in Gruppen drin, in Klischees drin.
Ja, schon. Also es war am Anfang, war das anders. Also wo ich die ersten Jahre, wo ich angefangen habe zu tätowieren, da habe ich nichts anderes gemacht. Da war ich so richtig hyperfokussiert, tätowieren. Ich bin nach Hause gekommen, habe nur gemalt. Wenn ich keinen Termin hatte, habe ich nur gemalt. Ich habe die ganze Zeit nur gemalt. Und irgendwie hat sich das so entwickelt, irgendwie über die Jahre, dass ich mich dem so angenähert habe, was ich so, wo ich sage, so ja, das klar, ne, man trifft nie so hundertprozentig das, was man jetzt selber gut findet. Und ich bin ja auch grundsätzlich eher unzufrieden irgendwie mit meinen Sachen. Also auf jeden Fall mehr als zufrieden, dass ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie alles total toll, was ich mache. Aber ich sehe wenig Notwendigkeit. Oder was heißt Notwendigkeit? Aber auch ich habe wenig in Interesse jetzt irgendwie, mich da so extrem so drauf zu stürzen. Beim Sprühen war das bei mir genauso. Ich hatte in den ersten Jahren so einen extremen Hyperfokus auf Graffiti. Und es gab irgendwann den Punkt, wo ich das hatte so Szene-Stressgründe und so, wo ich dann so die Schnauze voll von Graffiti hatte. Ich habe trotzdem nicht aufgehört zu sprühen. Ich bin genauso auf Sprühen gegangen wie vorher. Ich habe das nur aus meinem Kopf gekürzt. Also so extrem. Und das war auch der Zeitpunkt, wo meine Sachen viel lockerer, viel freier und viel besser wurden, weil die dann nur noch im Moment entstehen und ich nicht mehr so extrem irgendwie bei der Sache bin.
Also der Hyperfokus bringt dich eigentlich sozusagen schnell und diszipliniert an so einen Punkt, an dem du dann zufrieden bist und damit arbeiten kannst, aber nicht mehr so sehr angespannt da dran, als dass es dich einnimmt so völligst. Und dann kannst du es loslassen und machst das einfach.
Ja, genau.
Nur noch, in Anführungsstrichen.
Ja,
nur.
Weil ich finde, das ist auch so das, was ich daran dann liebe und genieße, dass es dann nur im Moment stattfindet und dass ich dann nur in dem Moment mit dem, was ich habe, resoniere und nicht mehr die ganze Zeit so monokulturell meinen Kopf nur damit so belast und vollballer. Weil am Anfang finde ich, ist es schon wichtig, dass man so die Regeln versteht, ne, irgendwie. Also jetzt nicht so Szeneregeln, sondern so, wie funktionieren Kontraste, ne? Warum macht man die Form so, warum macht man die Form so? Das hat ja alles immer einen Grund, wieso man das so macht. Und der Grund hat ja meistens was mit der Wirkung zu tun. Und wenn man verstanden hat, wie diese Wirkung irgendwie zustande kommt oder ne, was an der Wirkung wichtig ist, dann sind die Regeln auch nicht mehr wichtig. Dann ist es erst, dann ich finde, erst dann wird es spannend, dass man die Regeln bricht, aber trotzdem die Wirkung irgendwie ne, hinbekommt. Und das, finde ich, ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, wenn man so seine Intuition schärft, dadurch, dass man am Anfang sich extrem viel damit befasst hat Und wenn man es dann loslässt so und locker lässt und sagt so, komm hier, ich mache jetzt einfach nur noch, ne, so, dann hat man diese Intuition, wo man das trotzdem souverän machen kann. Und dann ist es auch viel mehr im Moment, als wenn man so vorher und nachher seinen Kopf schon so damit vollballert, ne?
So. Ja, absolut.
Ja.
Wann ist ein Graffiti ein richtig gutes Graffiti? Und was kann man davon ins Tätowieren reinbringen?
Ich finde, das kann man nicht beantworten. Weil da gibt es keine absolute Antwort drauf. Mhm. Weil es hängt ja auch wieder vom Blickwinkel und von dem Teil von Graffiti ab, also den man so bewerten möchte. Mhm. Also, wie gesagt, es gibt Leute, die finden halt nur die Action krass und dann gibt es Leute, die finden halt bestimmte Formen schöner als andere Formen. Für mich persönlich, ich finde es, boah, ich interessiere mich auch noch weniger für andere Graffitis als für andere Tattoos, glaube ich.
Du interessierst dich auch nicht für andere Tätowierungen von anderen Leuten?
Nur wenn ich die richtig, richtig geil finde. Aber so generell, was so in der Tattoo-Szene abgeht oder so, da interessiere ich mich nicht so
viel. Also würdest dich jetzt auch nicht, also an sich, wenn ihr euch jetzt so auf einer Party kennenlernen würdet, du würdest dich jetzt auch an sich nicht groß dafür interessieren, was auf seinem Arm ist, von wem und...
Ich würde es einmal überfliegen und wenn ich jetzt von mir aus jetzt irgendwie die Sachen nicht sofort, also wenn das Tattoo nicht so für sich spricht, dass ich sage, boah, das ist richtig geil, dann interessiere ich mich natürlich total dafür. Aber wenn das jetzt nichts ist, was mich so anspricht, dann interessiert mich das auch nicht.
Da wirst du auch nicht nachfragen und dann hat es auch für dich keine.
Nee.
Auch nicht, wenn du einen Tätowierer kennst oder die Tätowiererin.
Das würde ich ja erkennen. Wenn ich die Person kennen würde.
Ja, okay. Ja.
Dann würde ich vielleicht fragen, so, woher kennst du die Person? Bist du jetzt nur Kunde oder kennst du die oft? Ne? Wenn ich die Person kenne, dann kann man sagen, so, ah, witzig. Aber sonst, so ganz normal halt, ne? So Socializing-mäßig. Aber sonst, bin ich da eher...
Ich überlege gerade, ob das eigentlich richtig cool ist oder ignorant. Weißt du, ich meine?
Nee, ich bin also nicht so, ignorant.
Nee, das glaube ich. Ich meine nur, ob das voll cool ist eigentlich, das so... so zu sehen, dass man da gar nicht dauernd sich jetzt für alles da und jeden oder ob man dann ganz schön viel weghält sich dadurch und ob das gut oder schlecht ist.
Also ich habe das schon öfter mal so KundInnen gesagt oder auch mal anderen Tätowierern, woran das glaube ich liegt. Ich habe ja gesagt, dass ich am Anfang so ich mit Graffiti und so mich so extrem darauf fokussiert habe und ich habe mich nicht nur darauf fokussiert, wie man das macht und wie das cool aussieht und was wichtig ist, damit das cool aussieht, sondern ich habe mich auch extrem für die Szene interessiert, ne, und für andere Sprüher und so. Ich war halt so richtig into it und dann gab es irgendwann den Punkt, also ich habe so viel quasi davon abhängig gemacht, ne, irgendwie wie das läuft, ne, wie gut ich da drin bin, wen ich kenne und hin und her, ne, und wo man so auftaucht, dass das halt total viel von meinem Selbstwert irgendwie ausgemacht hat, ne.
Okay.
Und dann gab es irgendwann mal so eine Situation, wo mich dann jemand, ne, den ich so kannte, ne, irgendwie Spurkollege irgendwie, ne, so abgefuckt hat wegen so einem Zugspot, so, ne, unter anderem. Und mir auch andere Leute, die ich mal so kennengelernt habe, wegen diesem Zugspot, weil der halt so gut war, irgendwie, mir richtig auf den Sack ging, weil die unbedingt wollten, dass ich die mit dahin nehme und dass es dann irgendwann so eskaliert, dass einer mir dann so einen auf den Hals gehetzt hat, ne, so der irgendwie so ein gewalttätiger Idiot, so, ne. Und ich war da so 18, 19 oder sowas, ne? Und hatte dann so richtig Schiss, das war irgendwie so ein, also ich heute jetzt nicht mehr, aber das war zu dem Zeitpunkt einer, war so über 30, irgendwie so Koks, keine Ahnung, Leuten schon Knarre an den Kopf gehalten, so komplett kaputt, ne? Hat mir so meine Nummer gegeben und wo ich wohne und keine Ahnung was, und der hat mich so richtig bedroht. Und da hatte ich die Schnauze voll von dieser Szene, aber komplett. Und dann war das so, dass ich habe ja gesagt, ich habe dann einfach weitergespult wie vorher. Ich habe mich einfach nur nicht mehr, ich habe das aus meinem Kopf gelöscht, so dieses ganze Szene-Ding. Ich habe dann meine Nummer geändert und gedacht, so, ey, ich mache das nur noch für mich und für meine Freunde und fürs Machen, weil es Spaß macht, aber nicht mehr für die Szene. Und das habe ich von Anfang an ins Tätowieren irgendwie mitgenommen. Mhm. So. Daher kommt das wahrscheinlich.
Ja.
Aber
ergibt Sinn, auf jeden Fall.
Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein Selbstschutz und dass ich einmal gelernt habe, wofür macht man am Ende sowas? Ne? Macht man das, um anderen zu gefallen und Teil von etwas zu sein, wo man aufgrund seiner Connection, wen man kennt und mit wem man cool ist und sowas, sich selbst aufwerten muss?
Mhm.
Oder macht man das am Ende, weil man die Sache liebt? Ne? Ich meine, wir haben jetzt auf einer technischen Ebene haben wir vielleicht relativ tief darüber gesprochen. Aber so das liebe ich auch daran, ne? Das mache ich auch total gerne. Aber dieses ganze so Szene und so, immer wenn ich so diese toxischen Muster, sag ich mal, wiedererkenne, die ich auch aus der Graffiti-Szene so kennengelernt habe, tört mich das mega ab.
Mhm.
Dann habe ich da einfach kein Interesse dran.
Wie zeigen die sich? Oder kannst du das beschreiben? Gibt es so Klassiker für dich, wo du schon denkst, oh nee, kein Bock?
Ja, wenn Leute zu früh mit Gospel anfangen, wenn Leute so irgendwie so ganz komisch versuchen, so künstlich in so ein Gespräch so mit einfließen zu lassen, wen die kennen.
Mhm. Das enttarnst du schnell sozusagen?
Ich ignoriere das einfach und wenn Leute das dann nochmal so wiederholen, weil sie denken, ich habe es nur nicht gehört, finde ich es noch unangenehmer. Ich mag das halt überhaupt nicht.
Geil, ja.
Und weil ich glaube ich meine, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr Tattoos, so, vielleicht sehe ich auch aus wie jemand, der tätowiert, keine Ahnung. Aber so die ganze erste Zeit, also die ersten Jahre, wo ich angefangen habe zu tätowieren, sah ich halt auch nicht aus wie ein Tätowierer. So, ne? Und also so gar nicht. Und dann gab es auch mal Situationen, wo man dann mal so einen Guestspot im Studio hatte. Und weil ich auch keine Fotos von mir auf meinem Profil habe, wo dann mal so ein Tätowierer irgendwie erst so voll distanziert, so voll, also so ganz komisch irgendwie er zu mir war irgendwie, weil er sich so cool gefühlt hat. Und dann irgendwann erst, wo ich angefangen habe zu tätowieren, gecheckt habe, wer ich bin. Und dann auf einmal ganz anders war. Also das kann ich auch nicht leiden, sowas.
Ja.
Ja.
Ah, krass. Hey, dann passt es sehr gut, dass wir zu den anderen Quickies kommen.
Hey, na dann leg doch mit den anderen Quickies los.
Oh, gibt's da noch eine?
Jetzt wird's emotionaler.
Oh nein.
Naja, wir kriegen dich schon noch weich geklopft heute.
Ach, weich klopfen willst
du? Nein, ach Quatsch. Introvertiert oder extrovertiert?
Introvertiert.
Kind oder Haustier?
Haben.
Wollen, was auch immer.
Ich finde, das eine muss das andere nicht ausschließen, oder?
Also, aber.
Ja, okay, beides.
Laut oder leise?
Kommt drauf an.
Vorsichtig oder mutig?
Kommt drauf an. Also ich würde sagen, beides im Extrem kommt auf die Situation an.
Du schreitest gar nicht ein.
Ja, ne, soll ich? Sag, schreite du ein.
Letzter Joker. Kommt drauf an, gibt's nur noch einmal. Okay. Dann musst du dich entscheiden.
Boah, aber so vielen Fragen bei dem ganzen Stapel. Boah, ist heftig.
Liebe okay. oder Angst?
Was, pardon?
Liebe oder Angst?
Boah. Liebe.
Fleißig oder faul?
Faul.
Annahme oder Reue?
Annahme.
Geizig oder verschwenderisch?
Verschwenderisch.
Emotional oder rational?
Beides extrem.
Ich nehme das raus, weil das versteht immer keiner. Mhm. Und das ist mir unangenehm zu fragen.
Weil du denkst, dass das so sexuell?
Ja, weil es alle sexuell verstehen.
Ah, okay. Dann muss man anders.
Streng oder nachsichtig? Jetzt möchtest du es wissen, ne?
Nein, das ist die einzige Frage, auf die ich mich vorbereitet habe, weil ich das nicht selber beantworten konnte.
Auf dominant oder devot ja, hast wirklich? Du dich vorbereitet?
Nee, weil ich konnte das bei mir selber nicht einschätzen, weil das ist auch wieder so eine Beides-Antwort gewesen wäre. So, ich, keine Ahnung, so.
Und du hast es aber nicht sexuell sozusagen interpretiert, sondern allgemein, wie man so.
Genau. Und ich habe dann tatsächlich auch so Freunde gefragt.
Und was haben die gesagt?
Also meine persönliche Einschätzung wäre eigentlich eher, glaube ich, devot gewesen, aber die haben alle gesagt dominant. Und deswegen bin ich darauf sehr schlecht vorbereitet, obwohl ich darauf vorbereitet bin.
Du hast dich auf diese Fragen vorbereitet?
Ja, weil ich hätte die selber gar nicht beantworten können. Ich dachte so, oh Gott, was ist das für eine Frage, ne? Und dann habe ich einen Kollegen gefragt und dann habe ich noch einen anderen Kollegen gefragt und dann ja.
Das heißt, du hast eine Folge von, also irgendeine Folge von den letzten Folgen gehört?
Ja, tatsächlich, weil ich so lange keine Folge mehr gehört habe, dass ich dachte so, oh, was kommt da eigentlich auf mich zu?
Warum hast du so lange keine Folge mehr gehört zwischendurch?
Weil ich keine Podcasts höre.
Okay.
Ja. Ihn interessiert dir die Szene auch nicht?
Ja, ja, nee. Oh, interessant, nee, ich will es ja auch
so
wissen.
Ist es nicht.
Nee, ich will es nur wissen, interessiert mich.
Ja.
Welche Wörter könnte man hier anders nehmen, damit es nicht sexuell klingt? Dominant oder devot?
Vielleicht ist dominant und submissive. Also.
Aber das ist ja nur richtig sexuell.
Ja? Achso.
Würde ich auch so auffassen.
Vielleicht Führung oder führen lassen? Oh Gott, das ist so Rammstein-mäßig, ne? Wie heißt dieser Scheißspruch?
Weiß ich nicht.
Manche führen, manche folgen.
Ich höre keinen Rammstein.
Nee, besser ist es. Keiner hier. Aber ich glaube, das ist sowas.
Okay.
Aber ja, vielleicht. Frag doch mal deine Gitti. Die Gitti. Streng oder nachsichtig?
Nachsichtig.
Freiheit oder Bindung?
Freiheit.
Oh, es werden Notizen gemacht.
Nee,
Leute.
Nur vom Husten mache ich Notizen. Ah, ja. Allein oder in der Gruppe?
Allein.
Billig oder teuer? Verstehe ich auch nicht die Frage.
Nee, wollte ich gerade sagen, weiß ich nicht. Da habe ich zu viele Fragen zu der Frage und dann macht die, weiß ich nicht. Schwierig. Also kommt drauf an, also als Konsument oder als Dienstleister?
Das, was als erstes triggert, der erste Gedanke. Weil die sind mit Absicht sehr grob, dass man sagt.
Also bei verschwenderisch oder sparsam, ich hätte es jetzt in die gleiche Kategorie gepackt. Das habe ich ja schon beantwortet. Da bin ich.
Was würdest du denn antworten?
Billig. Mhm. Aber stimmt, das ist eine Überschneidung mit einer anderen Frage. Mhm. Da werde ich das auswählen.
Wissen oder glauben?
Wissen.
Zu viel oder zu wenig?
Zu viel.
Ordnung oder Chaos?
Das ist wieder eine Frage, die in zwei Richtungen extrem ist bei mir. Also ich bin innerlich extrem ordentlich und äußerlich, manchmal lebe ich im Chaos. Mhm. Ja.
Langsam oder schnell?
Schnell.
Geist oder Körper?
Geist.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Vertrauensselig.
Anfang oder Ende?
Irgendwas dazwischen.
Das ist der letzte hier. Vater oder Mutter?
Boah. Also sein oder wie?
Das, was will.
Also ich bin Vater.
Ja. Ansage.
Ja, ich habe jetzt einfach mal den Joker indirekt.
Ich merke schon. Ja. Nachtragend oder versöhnlich?
Versöhnlich.
Gesund oder kaputt?
Gesund.
Gesund. Ja. Hast du eigentlich so burnoutige, wie sagt man, Anteile so in diesen Hyperfokus-Momenten verspürt, wenn also, du so ganz doll dabei bist?
Also, dass mich das auslaugt oder dass ich so viel mache, dass andere Leute einen Burnout bekommen würden. Mhm. Zweiteres ja, ersteres nein.
Okay.
Also das gibt mir ja so viel zurück, ne? Ja. Wenn ich merke, dass irgendeine Sache mich wirklich krass interessiert oder ich merke, es hat auf jeden Fall voll den Sinn, deswegen muss ich das machen, dann mache ich das nicht nur für mich irgendwie, aber in letzter Hinsicht ja irgendwie schon, aber ich mache das dann auch ein bisschen so für die Sache irgendwie. Ne? Also ich finde Sachen, auf die ich wirklich Lust habe und die ich gut kann oder gut... ja, generell, also ich finde, man ist es den Dingen schuldig, sie gut zu machen. Mhm. Das ist von irgendwem Zitat, ich finde das total gut. Ja, und deswegen gibt mir das viel zurück, einfach. Fühlt sich dann richtig an und dann brennt mich das auch nicht aus.
Mhm. Angriff oder Flucht?
Angriff.
Bescheiden oder ambitioniert?
Sind das Gegensätze?
Habe ich mich auch gerade gefragt.
Ich auch gerade, das erste Mal.
Ja. Ich habe mich schon mehrmals gefragt, fällt mir gerade auf. Bescheiden oder?
Ich bin beides, glaube ich.
Das sind gar keine
Gegensätze. Genau, man kann ja ambitioniert sein, aber nicht bescheiden. Trotzdem, ja.
Ich muss dieses Computerprogramm nochmal befragen, ob es Alternativen gibt, das du mir empfohlen hast.
Seine digitale Sekretärin. Ernsthaft oder albern?
Wieder, ja.
Kann dein Kind schon sprechen?
Ja.
Würde es ernsthaft oder albern sagen?
Das Gleiche, was ich jetzt gerade auch gesagt hätte, glaube ich.
Und zwar?
Dass ich bei so belanglosen Alltagssituationen extrem albern sein kann, aber dass ich eigentlich, was war das andere nochmal?
Ernsthaft.
Dass ich eigentlich ernsthaft bin, ja.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Trinkst du generell keinen Alkohol?
Ich trinke Alkohol, aber nicht viel.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Tiefgang oder Oberfläche?
Tiefgang.
Modern oder nostalgisch?
Modern.
Dankeschön. Gibt es etwas, was du beim Tätowieren noch lernen möchtest? Oder bist du fertig?
Ich bin auf keinen Fall fertig.
Wirst du nochmal den Stil verändern?
Das kann sein.
Wollte ich vorhin noch fragen, wenn du nicht mehr neotraditionell arbeiten darfst, welche Stilrichtung würdest du denn wählen? Die freie Wahl.
Ich glaube, ich hätte irgendwie richtig Bock, auch mal so kubistische Tattoos zu machen.
Mhm. Kubistische?
Also, ja, ich bin voller Picasso-Fan. Ich finde Picasso richtig cool. Und es ist multidimensional. Und meine Graffiti-Sachen, die sind auch nicht flach, sondern die sind... sehr räumlich irgendwie. Mhm. Zwar nicht 3D, aber ich arbeite total gerne mit so verzerrten Optiken. Mhm. So, ne? Also mich haben so schwarze Löcher so krass inspiriert beim Sprühen. Mhm. Dieses Licht so lenken, ne? Und den Raum verzerren. Ne? Und dadurch, das ist bei meinen Tattoos nicht drin. Und ich habe schon so oft überlegt, ob ich das einfach mal eiskalt so damit reinnehme. Ja.
Mhm. Ja, ich wäre gespannt drauf.
Und wenn du das jetzt machen wollen würdest, was würdest du dann machen? Würdest du dann wieder anfangen, hyperfokusartig da jetzt da reinzugehen?
Das müsste ich nicht.
Nö, okay.
Weil das beim Sprühen so drin ist. Ich müsste das nur übertragen eigentlich. Mhm. Ja. Nur ich denke mir da oft, der Grund, warum ich beim Sprühen so viel freier bin als beim Tätowieren, ist der, dass ich beim Sprühen keine Kompromisse eingehen muss mit niemandem. Mhm. Und ich habe ja gerade gesagt, wie viele Kompromisse ich beim Tätowieren, finde ich, eingehen muss, beim Kunden, ne, bei den Wünschen, bei dem Geschmack des Kunden, bei der Körperstelle, bei all diesen ganzen Dingen. Und das schränkt mich zum einen irgendwie so ein bisschen ein, könnte man meinen, ne, in dieser Freiheit. Zum anderen ist es aber für mich dann immer gerade diese Herausforderung, das mag ich beim Tätowieren, dass man in diesem total engen Raum eigentlich sich so viel Freiheit nehmen kann wie möglich, ohne irgendwie einem bestimmten Teil dieser Logik zu widersprechen. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich daran mag. Ja.
Mhm. Ja, was habe ich gerade gefragt? Ach so, genau, ob du noch mal was lernen sozusagen. Okay, aber hast du das Gefühl, du lernst jetzt noch weiter oder müsstest wieder neu irgendwas anfangen, damit du irgendwie so einen nächsten Step machst?
Also ich sehe mich irgendwie die ganze Zeit, also immer in so einem Prozess. Mhm. Also ich sehe mich nie fertig. Ich finde auch nie, dass die Sachen irgendwie so, also ich finde das auch wichtig, dass man das nie so sieht, dass man einfach fertig ist, weil ich finde, das ist der Punkt, wo man sich dann zurückentwickelt. Mhm. Ich meine, das ist so der Klassiker, sagen alle, ne? Aber es ist auch so. Also so ein bisschen irgendwie so zwischendurch mal so Sachen zu machen, die man sonst vielleicht, also die so aus der Komfortzone so rausgehen oder einfach mal irgendwas anders zu machen als sonst, wenn man feststellt, dass man bestimmte Dinge immer gleich macht, die dann einfach mal bewusst für ein paar Tattoos komplett anders zu machen, finde ich auch immer wichtig. Was unter anderem auch ein Grund ist, warum ich hier sitze, weil eigentlich würde ich niemals einen Podcast aufnehmen. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, so, ey, dass ich das überhaupt denke, ist ein Grund, das so einfach jetzt einfach mal zu machen.
Das stimmt.
Ja.
Gibt es etwas, was du in nächster Zeit gerne tätowieren möchtest? Weswegen man sich gern bei dir melden kann? Weil du es schon ewig auf dem Schirm hast und denkst,
boah.
Ich würde auch gerne mal wissen, ob das dann am Ende auch stattgefunden hat, weil wir machen das jetzt schon, glaube ich, seit der dritten Folge, seit 3 Episoden.
Musst du wahrscheinlich noch 2 Jahre machen und dann?
Dann werden wir es wissen, ja.
Boah, das ist schwer.
Du musst auch nichts haben, wenn du nichts.
Gibt es Körperteile, die du bevorzugst und verabscheust?
Ich finde es immer gut, wenn ich nicht noch einen Kompromiss bei einem Körperteil eingehen muss, dass die Haut scheiße ist. Also so dieses total krasse Spannen und so.
Ah ja.
Ich finde das immer gut, wenn man so eine einfache Körperstelle hat, irgendwie so, ne, so Arme, Beine. Aber eigentlich bin ich mittlerweile, glaube ich, auch, du kennst das wahrscheinlich auch, irgendwann kommt so der Punkt, da ist eigentlich fast egal, was man tätowiert, weil man weiß halt, wie es geht, irgendwie, dass man die Haut spannen muss, an welcher Stelle. Am Anfang war das super überfordernd, ne, dass du so manchmal aus 3 Winkeln die Haut spannen musst und irgendwann ist es einfach egal. Aber es ist natürlich schon immer richtig geil, wenn man mal so eine Woche hatte, wo man jeden Tag einen Rücken, eine Front oder sonst was tätowiert hat und dann kommt dann auf einmal jemand mit einem Oberschenkel, dann denkst du so, boah, geil, man muss ja gar nichts machen.
Ach so, okay, ja. Ja.
Aber wegen des Motivs, ich bin da tatsächlich, ich stehe komplett auf dem Schlauch, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt es irgendwie auf der einen Seite zu viel, aber zu wenig Konkretes, dass ich das beantworten könnte.
Da du dich auf die Fragen so gut vorbereitet hast, hast du dich auch aufs Augen-zu- und Durcherlebnis vorbereitet?
Oh Gott. Wird das immer noch gefragt?
Ja. Nämlich, was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis? Mhm. Das hast du dir nicht überlegt?
Mm-mm.
Das war doch in den letzten Folgen drin.
Ja, ich hab keine davon zu Ende gehört. Ich habe die alle angefangen zu hören.
Oh.
Kommt am Ende.
Naja.
Ja.
Das kommt erst am Ende, ja.
Mm.
Das stimmt.
Boah.
Außer der Podcast hier.
Ja, das habe ich schon mal mitbekommen, weil früher habe ich den öfter mal gehört, wo der noch neu war. Und da haben viele immer gesagt, das ist der Podcast hier. Und dann habt ihr immer gesagt, nee. Ja, da, boah, das kann ich schon.
Aber gab es an sich eine Angst jetzt hier beim Podcast? Also wirklich eine reelle Angst?
Eine richtige Angst nicht, nein. Nee. Ich bin nicht so ängstlich. Aber schon Befürchtung, dass zum Beispiel, was ich jetzt gerade einfach erzählt habe, dass ich mich so für diese ganze Tattoo-Szene und das Ganze nicht so krass interessiere. Ich hatte tatsächlich Angst davor, dass das so rüberkommt. So ein bisschen so arrogantmäßig von wegen so, ja, juckt mich nicht, weil ich finde das auch total falsch, so zu sagen. Es gibt da welche, die sagen so, ich komme von gar nichts, ne, ich gucke mir keine Tattoos an, alles von mir, so irgendwie. Und ich sehe das, ich bin gar kein Verfechter davon zu sagen, irgendwie dieser Stil ist mein Stil oder sowas, ne, so gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es auch immer ziemlich schwierig, wenn Leute sich da so mega so drüber aufregen oder so. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass man das so auffassen könnte.
Hat man nicht.
Nee, wirklich nicht?
Nein.
Gut.
Deswegen, ich habe es ja auch nur vorhin ein bisschen schnippisch gefragt, im Sinne von, ob das eigentlich ganz cool ist. Ich finde es sogar ganz schön, irgendwie mir vorzustellen, dass du dann nicht 24/7 damit beschäftigt bist, dich damit zu beschäftigen sozusagen, sondern...
Mhm. Obwohl ich finde, schon ist eine Kontroverse, weil das eher üblich ist, genau diese Gepflogenheiten und die Sitten voll. Sich anzugucken, sich einzuarbeiten.
Ich mag eure Sitten ja eh nicht so gerne.
Ja.
Welche Sitten?
Eure.
In der Tätowierszene.
Wenn man so anfängt mit Tätowieren?
Nee, oder? Diese ganzen eben so, was man macht und was sich gehört und was nicht und bin ich ja eh nicht so ein Fan von.
Ich weiß gar nicht, was ist denn Sitte? Also,
ja. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, auf was du hinaus bist, aber...
Nein, keine Ahnung, auch dieses Hals am Ende, Hals und Hände erst am Ende und das alles.
Ach so, so, ja.
Und was, wie, was zu sein hat und so weiter. Das betrifft ja heutzutage kaum noch Leute, das ist ja ein bisschen was Altes.
Mhm.
Jetzt sind wieder alle böse. Naja, gut, jetzt habe ich es gesagt.
Kriegst du schon böse Nachrichten?
Manchmal kriege ich böse Nachrichten.
Wirklich?
Mm-mm. Nie.
Könnte es sein, dass ich irgendwie, dass ich kam ich da so zu respektlos rüber?
Jetzt nein.
Irgendwie? Okay, nee, nicht, dass jetzt nachher irgendwelche
Alten. Was ist denn das gemein, dass du jetzt so guckst?
Nein, für mich war es ein auffälliges Statement. Hm. Und dann denke ich, okay, das kann. Verstehe es total, könnte sich manch einer, der sich streng an diese Gruppe hält, wahrscheinlich getriggert fühlen, aber das ist doch schön.
Ja. No Rebels, no Future, ne?
Genau. Finde ich gut. Okay, jetzt aber immer noch zu deinem letzten Augen zu und durchhalten.
Hättest du das geschafft?
Ja, oder? Nee, das kann ich nicht mit
ich
mir.
Ich habe schon vergessen.
Ja, nee, nicht mit mir.
Mein letztes Augen zu und Durcherlebnis. Ja.
Oder wird die Mütze umgedreht und hat es, da kommt was jetzt.
Echt?
Ja. Ist das wie bei Over the Top? Jetzt, die Mütze wird umgedreht, jetzt geht's richtig los.
Wie bei Pokémon. Wenn,
ach, bei Pokémon?
Da gibt's das auch, ja, ja. Okay. Nee, ich tatsächlich, weiß ich es gar nicht.
Weißt du es und willst du nicht sagen oder weißt du es nicht?
Ja, ja, nee, nicht. Also ich, aber weil, du hättest was im Kopf. Ich wüsste was, aber ich will es nicht sagen.
Okay, dann erzähl, warum du das, was du im Kopf hättest, nicht erzählen möchtest.
Weil es etwas ist, was mir sehr, sehr viel bedeutet.
Okay.
Wo ich sehr, sehr lange irgendwie passiv dran gearbeitet habe und sehr intensiv aktiv dran gearbeitet habe, was aber noch nicht fertig ist, was aber trotzdem teilweise schon irgendwie... für sich stehend, ne, so wie meine Tattoos für sich stehen und meine Graffitis für sich stehen, für sich stehend irgendwie teilweise öffentlich ist, aber für mich noch nicht fertig gedacht.
Ach, okay.
Und ich will auch nicht, genauso aus dem gleichen Grund, warum ich irgendwie so Tattoo und Graffiti nicht so
zusammen
haben möchte, weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie im Rahmen von meinem ganzen Tattoo-Alter Ego jetzt irgendwie so in einem Bezug packen möchte.
Okay.
Aber ich kann,
lass ich gelten, finde ich gut.
Okay, ich kann euch das vielleicht gleich so nach dem Podcast sagen, aber das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes.
Die interessantesten Sachen erfahren wir sowieso erst danach.
Aber ich hätte jetzt auch so die Frage noch im Kopf, was ist dein nächster Hyperfokus?
Ja, wenn das hatte ich auch.
Beim Tätowieren in die Entspannung gekommen bist, müsste nach das Muster ja jetzt was Neues da sein.
Und genau damit hat es was zu tun.
Ja, steht da.
Also werden die Hörerinnen ja mitbekommen. Wenn
irgendwann.
Obwohl, da du ja alles klar trennst, wird man das eventuell nicht mitbekommen.
Ja, ihr müsst euch, damit kommen wir zum Ende sozusagen, ihr müsst euch einen Termin geben lassen. Da erfährt man dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr von Dominik. So. Kann man dir eine DM einfach schreiben oder nee? Weil es läuft.
Termine nur per E-Mail. Und aber
und über den Mensch, der das für dich macht.
Genau. Ja. Und wenn er natürlich, also bei NeukundInnen, wenn die das jetzt am Anfang, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, da so denken, diese Art zu arbeiten, ich weiß nicht, ich brauche da so die Kontrolle und sowas. Ich bin da eigentlich immer ganz gut da drin, wenn man dann könnt ihr mir gerne eine DM schreiben, wenn der Termin steht, den Leuten das so zu verklickern, wenn der Podcast, wie ich es jetzt begründet habe, nicht schon reicht. Mhm. Also, dass das schon funktioniert und schon läuft.
Ich glaube, durch sowas wie einen Podcast hilft das zum Beispiel voll.
Ja?
Ja, weil man dann ja trotzdem schon mal so hört, wie deine Sichtweise darauf ist und warum das funktioniert und dass es vor allen Dingen eigentlich gut funktioniert immer.
Ja.
So. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch.
Wir verlinken alles und so weiter und schlaft schön, schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.